Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velorum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und nach etwas technischen Schwierigkeiten zu Beginn, von dem ihr aber alles nichts mitbekommen habt, begrüße ich jetzt im schönen Ruhrpott Essen. Guten Abend, lieber Christian.
Ey, hi.
So, glaubst du, deine Windows-Büchse läuft jetzt?
Nachdem sie für einen Neustart 10 Minuten brauchte, ja. Ja, das ist das Problem, glaube ich, wenn man die Teile so selten hochfährt, dann wollen die immer direkt Updates saugen und das dauert dann immer ewig.
Aber immerhin hast du die Windows-Büchse ans Laufen gekriegt, im Gegensatz zu mir. Das ist ja auch schon mal was wert. Also da muss ich mir ja immer so eine Sammlung von Screenshots von dir geben lassen, wie du da war, wo was eingestellt hast, dass das funktioniert, um hier endlich mal dass die Technik auch so ein bisschen, ich hätte ja gerne hier so einen eigenen Produktionsrechner, das wäre toll. Nun ja, wir sind jetzt etwas später dran, deswegen haben wir auch schon zumindest gedanklich, habe ich das eine Thema, verschoben. Vielleicht das, was wir gerade als letztes besprochen haben. Vielleicht machen wir das mal ganz am Anfang, damit die Leute, wenn sie einschlafen hinterher, dann das zumindest mitbekommen haben. Wir hatten, ich gucke mal gerade, ob ich das noch hier sehe, wann das war, hinzugefügt am 23. Dezember 2018. Wir haben also kurz vor Weihnachten uns irgendwie, weiß ich auch nicht mehr warum, aber mit The Perfect Day beschäftigt, Le Coffee Ride, und haben das auch hier schon mal angekündigt, eine Veranstaltung oder etwas, wie soll man das sagen, also ein Start in Café in Belgien, wo man so verschiedene Routen fahren kann, also jetzt nicht so ewig weit weg auch von hier. Und da haben wir gesagt, das ist ja ewig weit weg von hier.
Ist das so?
Nein, ist gar nicht so weit weg, ist gar nicht so weit weg. Also ja, wir haben gesagt, wir möchten mal vielleicht so eine kleine Veranstaltung von uns ins Leben rufen, dass wir da gemeinsam mit Leuten, die mit uns Interesse haben, eine Fahrradrunde zu fahren, da uns so eine von den Touren ausgucken, vielleicht nicht unbedingt die allerlängste, vielleicht aber auch nicht unbedingt die allerkürzeste. Und also to be decided, welcher Kurs genau, ne, das wird noch stattfinden. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Road-Strecke nehmen, da ich ja im Moment noch kein Gravelrad habe. Und wir haben jetzt einmal uns intern auf einen Termin geeinigt, dass wir den sozusagen hier kundtun können. Ah ja, ich weiß, welche wir nehmen. Wir nehmen Le Barc and Back. Das geht hier zum höchsten Punkt von Belgien. Das ist also, und wir haben uns jetzt auf einen Termin geeinigt, und zwar wir zwei können bisher, unsere Kalender lügen uns da hoffentlich nicht an, am 29. September, Sonntag, 29. September, ich sag mal entspannte 10 Uhr. Und wenn sich da jetzt mehr als eine Handvoll Leute melden, die das gerne mit uns machen wollen würden, glaube ich, dann würden wir das machen. Ne? Dann würden wir von da gemeinsam starten, die Runde fahren. Es wird immer auf den Letzten, also auf mich gewartet. Und hinterher noch einen Kaffee da. Und dann fahren wir alle an dem Sonntag schön nach Hause, sind glücklich und uns geht's allen wunderbar und gut.
Ja, das hört sich gut an.
Das ist, wie kennst du das in so Verpackungen, so der Serviervorschlag, den wir sozusagen unterbreiten. Wer sich daran beteiligen möchte, das wird jetzt, weiß nicht, wenn das gut schon, wenn wirklich da Interesse eurerseits besteht und das da eine lustige Geschichte wird, dann ist das etwas, was man da ja dann auch öfter initiieren kann. Also ich würde mich sehr freuen, ne? Gutes Wetter setze ich einfach mal voraus, weil das haben wir uns verdient. Und ich werde an der Stelle die Webseite nochmal verlinken und würde mich über Rückmeldungen freuen. Ne, sagt lieber, sagt lieber nicht zu, wenn ihr jetzt schon wisst, so vielleicht oder nicht. Ne? Also wäre blöd, wenn wir jetzt uns zu zweit die Mühe machen, da hinzufahren und dann stehen wir alleine da. Also deswegen einfach mal ein paar Rückmeldungen wären toll. Da gibt es auch eine Unterkunft, wenn jemand sagt, hey, ich wollte schon mal nach Belgien, Samstag eine Runde fahren und übernachten, Sonntag eine Runde mit uns fahren und dann zurück. Das geht auch. Und getreu dem alten Zwinger-Motto, alles kann, nichts muss, könnt ihr es euch da bequem machen. So, also nochmal.
Kleinste Runde sind 55 Kilometer, also man kann auch gemäßigt einsteigen.
Ja, aber Samstag zur Vorbereitung, aber also mehr als 55 traue ich mir jetzt trotzdem noch zu, trotz des meines Fitnessstandes, der ungefähr dem eines, weiß nicht, Nilpferd. Nilpferd ist dieses Tier, was so super fit ist, ne?
Die sind ziemlich schnell, ja.
Echt?
Die sehen zwar nicht so aus, aber mit denen ist nicht zu spaßen.
Also ich habe jetzt mein Tier gefunden. Also ich wusste bis jetzt nicht, welches Tier im Tierreich mir am nächsten kommt. Aber offensichtlich scheint es das Nilpferd zu sein. Völlig unterschätzt und trotzdem sehr, sehr fix. Gut, also freuen uns über Rückmeldungen, ob wir da in die konkrete Planung dann einsteigen können. Und ja, Das war mein Beitrag heute.
Die restlichen Themen sind von mir.
Nee, nicht ganz. Ich habe dann auch so das ein oder andere Schätzchen ausgegraben aus meinem Fundus und aus meiner Grabbelkiste sozusagen. Aber womit fangen wir denn an? Wenn wir jetzt mit dem nächsten Thema weitermachen, dann ist das auch dann irgendwie blöd, weil das ist ja auch von mir, das ist ja gar nichts. Machen wir doch, ich habe hier gerade geschoben, eine Veranstaltung, die wir beide auch rausgesucht haben, wo wir bei Veranstaltungen gerade vielleicht sind. Und zwar ist das schon relativ zeitnah, nämlich am 15. September.
15.? 14.
Ja, 14. September. Wer sagt denn hier 15.? Wer ist denn so blöd? Und das ist die Tour de Vernunft.
Genau. Das ist organisiert vom Aufwachen-Podcast.
Also hörst du den?
Ich habe da schon mal reingehört, abonniert habe ich ihn jetzt nicht, aber so ein, zwei Episoden hatten mich da schon mal interessiert.
Mhm, okay.
Und ja, ich bin darauf auch aufmerksam geworden durch Nicolas Wörl, der methodisch inkorrekt mit, einer der Mitmacher. Und der hat davon erzählt, dass es diese Tour der Vernunft gibt. Und
muss man methodisch inkorrekt vielleicht noch kurz erklären? Also es ist ein Wissenschaftspodcast aus deiner Umgebung, also aus dem Pod. Ja. Und er war der Einzige, der damals mitgemacht hat, als ich dich mit Witzen auf der Tour rund um Holland unterstützen wollte, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, genau, der hätte auch ein paar Sachen beigesteuert. Mhm. Hat leider alles nichts gebracht.
Nee. Wenn man sich noch nicht mehr auf die Wissenschaft verlassen kann, was ist dann los?
Ja. Naja. Vielleicht nächstes Mal bessere Witze, dann klappt es auch wieder.
Ach, jetzt bin ich es noch schuld.
Ja, die hatten auf jeden Fall diese Tour auch als Hörertreffen vorgeschlagen, also diese Tour der Vernunft. Und ja, es geht einmal ums Kohleloch, und zwar um diesen Hambacher Forst, wobei das ganze Gelände heißt ja nicht Hambacher Forst, oder? Ich kenne mich da nicht so ganz aus. Ich meine, Hambacher Forst wäre nur ein Gebiet, oder? Weißt du das
ja,
besser?
Im Prinzip hast du recht. Warte, ich muss hier irgendwie mit dem Ton. Wie heißt das denn? Braunkohletagebau Garzweiler hieß das, glaube ich mal. Und dann Garzweiler 1 und 2 und so weiter. Ist ja jetzt gar nicht weit auch weg von Köln, ne? Also wenn ich zur Arbeit fahre, fahre ich im Prinzip dran vorbei. Und wenn Demos in Hambach da ganz am Anfang mal waren, da war auch gerne mal die Autobahn so ein bisschen gesperrt. Ich bin da mit dem Fahrrad auch schon drumherum gefahren, dran vorbeigefahren und alles Mögliche und drunter durch. Das ist schon irgendwie auf eine beängstigende Art und Weise beeindruckend, das ganze Gelände. Also wer das, kann man einfach mal bei Google Maps sich anschauen, wie riesig groß das ist.
Ja, das ist wirklich groß.
Ja,
ein
und das
Riesenloch.
Das ist wirklich ein Riesenloch. Ich weiß auch gar nicht, was da später dann gemacht wird. Also das wird wahrscheinlich alles, wie sagt man das, rekultiviert, renaturalisiert.
Renaturalisiert, ja.
Ich kann mir schon vorstellen, dass man da was, so blöd klingt, dass man da was draus machen kann. Aber also was soll man mit diesen fossilen Brennstoffe jetzt verbrennen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Aber das ist auch so ein Thema, wo ich mir immer denke, da äußern sich schon so viele zu, die keine Ahnung haben, dann muss ich mich da nicht auch noch zu äußern. Ich glaube nicht, dass es gut ist, aber wir kommen immer andere Leute, die mir anderes erzählen und das klingt auch alles so plausibel, aber irgendwie, fossile Brennstoffe können, glaube ich, nicht so die Lösung des Ganzen sein. So, aber unabhängig jetzt mal von der Thematik des Ganzen, die ich im Kern wahrscheinlich für unterstützungswert befinde, ist das einfach eine schöne Runde, glaube ich, da. Also eine interessante Runde. Deswegen kann ich die und möchte ich die eigentlich auch jedem so ans Herz legen, wer irgendwie aus der Gegend kommt oder Interesse daran hat oder auch weiter anreisen möchte, um da mal eine Runde mit diesen Menschen da Fahrrad zu fahren. Also ich ärgere mich sehr, ich wäre da mit hundertprozentiger Sicherheit dabei gewesen, wenn ich nicht auf einer Hochzeit wäre. Und ja, die Liebe geht vor.
Ja, man braucht übrigens etwas anderes als jetzt nur ein reines Rennrad. Also ich schaue mir gerade die Strecke an und da sind 17 Kilometer Single Trail dabei.
Ja.
Laut Komoot.
Aber ich vermute, ich weiß auch, wo da lang gefahren wird. Also ich kann mir gut vorstellen zumindest, wo die Strecke da lang führt und wo das da drin ist. Ich behaupte jetzt einfach mal, da wird auch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber naja, also man sollte besser darauf vorbereitet sein. Also ich wäre da jetzt mit meinem Ritchie ohne Probleme hingefahren, also ohne völlig bedenkenlos. Vielleicht
mit
aber auch
23er
naiv.
23er Reifen.
Ja. Vielleicht auch naiv. Ne? Ich hätte wahrscheinlich mein altes Rennrad genommen, damit ich es nicht ganz komplett kaputt mache und hätte da 27er raufgezogen. Aber ja, also wie gesagt, ich kann leider nicht. Du hattest, glaube ich, am Anfang überlegt, aber bist jetzt auch unentschlossen, ne? Wenn sich da, habe ich das richtig zusammengefasst?
Also wenn nichts dazwischen kommt, fahre ich mit.
Ach, mach das nicht, sonst bin ich neidisch. Ich bin so ungern neidisch. Also tut mir den, also fahr nicht mit. Ja, dann würde ich sagen, grüß die Herren von Methodisch Inkorrekt dann auch mal ganz, ganz herzlich und mit großer Bewunderung und Verehrung von mir.
Tun.
Ja, also wenn sie jetzt nicht zuhören.
Das ist übrigens kein Rennen oder ähnliches. Also nein. Das Tempo ist eher so gemächlich. Also da wird man wahrscheinlich auch viele Tourenradler bei antreffen und naja.
Ich glaube, das wird so Critical Mass Charakter haben, behaupte ich jetzt einfach.
Ja, würde ich auch einfach tippen. Also wenn bei der Durchschnittsgeschwindigkeit eine 2 vorne steht, würde mich eher wundern.
Ja. Vielleicht scheidet sich ja das Paar auch noch und ich kann, also löst ihre Verlobung auf, meine ich, vielleicht ist das dann eine Möglichkeit. Hatte letztens die Möglichkeit, Zizach zu sehen und habe es liegen lassen, ich Idiot. Naja. Also, Tour de Vernunft, für gut befunden, mitmachen. Wer anderer Meinung ist, inhaltlich kann das auch gerne äußern. Ich habe da schon eine Meinung zu, bloß fühle mich da nicht profund genug, um darüber zu sprechen, sozusagen. Ja, aber schöner Tag auf dem Rad ist immer gut, behaupte ich einfach mal. Und von Köln aus ist ja auch nicht weit, ne? Kann von Köln mit dem Fahrrad hinfahren oder nach Düren Bahnhof, ist glaube ich das nächste, was da auch dran ist. Das funktioniert alles ganz, ganz gut. Was machen wir jetzt? Noch einen neuen Podcast auf die Ohren? Machen wir heute so Cherry-Picking, kleine Themen-Picken? Machen wir nur kleine Sachen?
Ja, gib mal richtig schön was auf die Ohren.
Ja, genau. Und zwar gab es, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, mal einen Blog-Eintrag vom Reiseradler, das heißt der Blog, glaube ich, ne? Habe ich das richtig?
Reiseradler,
ich bin so schlecht mit Namen. Hier, Bike Tour Global, wie komme ich auf Reiseradler? Bike Tour Global, klingt viel, viel moderner. Bike Tour Global Blog und der hatte sich um Podcasts gehandelt, also sprach über Podcasts. Und dafür sind wir auch erwähnt worden, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Offensichtlich scheint er hier zuzuhören. Grüß Gott an dieser Stelle oder guten Tag. Und der hat dann das einzig Vernünftige gemacht, was man machen kann. Der hat dann auch irgendwann mal gesagt, dass er einen Podcast ausruft. Ich glaube, wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, erstmal sozusagen eine erste Season auf 4 Folgen, glaube ich, begrenzt sollte es erstmal sein, also 4 Themen, ne? Also Planung, Fahrradausrüstung, Kinder dabei und so weiter, und wenn das gut klappt und erfolgreich ist, dann soll es weitergehen, und ich habe da noch nicht reingehört, weil ich bin ja der Sklavische, ich arbeite meine Podcast-Liste der Reihe nach ab, noch nicht reingehören können deswegen, aber...
Ich habe auch noch nicht reingehört.
Ja. Aber da mache ich mir jetzt aufgrund dessen, was ich dort im Blog immer gelesen habe und wenn man so querliest und so, mache ich mir da gar keine Gedanken. Ich hatte ein paar Kommentare schon gelesen und so weiter. Das scheint ganz gut anzukommen und wünsche ihm und allen, die an diesem Projekt beteiligt sind, da eigentlich nur alles so erdenklich Gute. Ich finde, je mehr Podcasts auch über das Fahrradfahren, umso besser. Und wenn das vor allen Dingen thematisch immer breiter aufgestellt wird, ist das auch gut. Also wenn ihr zu Hause irgendwie einen Podcast plant und wir können da in dem Sinne helfen, dass ihr sagt, könnt ihr mir mal das oder das sagen oder erklären, kann ich euch gerne einen Link geben, wo man da euch hilft. Und wir beantworten aber auch immer alle Fragen, wenn jemand Lust dazu hat oder wenn jemand meint, wir sind da profund. Ich behaupte es nicht, aber stellt ruhig Fragen, dann helfen wir immer gerne. Wie gesagt, es gibt da kompetentere Menschen. Aber verlinkt in den Shownotes und da könnt ihr mal reinhören, wenn euch das Thema grundsätzlich, also ich sag mal, Reiserad oder mit dem Fahrrad von A nach B kommen und es nicht sportlich meinen, sondern als Erlebnis, das trifft es, glaube ich, auch ganz gut, dann hört da gerne rein. Ungehört empfehlen wir das einfach so weiter. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann empfehlt es trotzdem weiter. Ja, so. Jetzt habe ich mir den Mund fusselig geredet. Ich weiß auch nicht. Sprechen wir nochmal über Kleidung. Wir haben beim letzten Mal die Bike Bip von Goa besprochen und da hatte ich, glaube ich, schon angeteasert, dass es das nicht, dass es nicht nur eine Hose gab, sondern auch noch das passende Trikot dazu.
Ja, genau.
Ich habe es kurz anprobiert, bin nach circa 1,5 Minuten ohne Luft blau geworden, glaube ich.
Das ist Größe M.
Ja, ich dachte, das passt mir. gut.
Aber es wieder, ist doch so dehnbar.
Ja, habe ich, genau, ja. Aber meine Frau hat mich wiederbelebt, weswegen ich jetzt hier noch sprechen kann. Und dann habe ich gedacht, na gut, was nicht sein soll, soll nicht sein. Dann schicke ich es doch bitte dem Christian, der ist eh da kompetenter und fährt gerade mehr. Und nachdem wir die BIP ja beim letzten Mal besprochen haben, ne, könnt ihr nochmal zurückskippen. Was sagst du denn zum Trikot? Also es war, um genau zu sein, das Gore C7 Race Trikot. Beim letzten Mal hatten wir schon ein bisschen aufgeschlüsselt. C3, C5, C7 ist sozusagen
Qualitätsabstufung.
Genau.
C7 ist das Beste von Gore.
Ja, ich glaube auch, ich glaube, das beinhaltet aber nicht nur das Beste. Also nicht im Sinne von das qualitativ hochwertigste, wahrscheinlich auch das, ne, aber auch so, wo man sich als Fahrer vielleicht wiederfinden soll. Ne? Also sportlicher Schnitt, schmale Passform.
Ach so. Ja, nennt okay, das könnte ich auch sein.
Ja, ja, das ist so. Man nennt das dann auch von der, man nennt das auch noch sehr galant. Für Menschen wie mich ist das dann die aktive Passform. Ja, also die, also schmale Passform, sportlicher Fit und aktive Passform. Das sind so Kriterien dafür für C3, C5, C7. Und auf jeden Fall, du bist natürlich, wenn jemand prädestiniert dafür ist, die schmale, sportliche Passform zu tragen, dann du. Wie hat es dir geschmeckt, wollte ich gerade fast sagen. Ne? Was sagst du dazu?
Also ich bade gerade meine Hände drin. Also ich habe es gerade in der Hand und ich bin ziemlich angetan davon. Also bei der BIP, da hatte ich ja so ein bisschen Kritik, weil die Nähte so komisch da raushingen. Wobei, mittlerweile habe ich festgestellt, ich glaube, das ist Absicht. Also ich rede jetzt immer noch von der BIP.
Du meinst von dem Polster, was da nicht richtig fest fixiert ist?
Nee, das Polster war richtig fix. Das war so ein bisschen schwammig. Was ich ja da kritisiert hatte, war die Naht unten am Knie, also am Abschluss von der Hose. Dass die da teilweise so rauslappte und raushing. Aber das scheint irgendwie Absicht zu sein, weil die nur an einigen wenigen Punkten vernäht ist, diese, wie nennt man das, wenn man hier so einen Stoff umnäht, keine Ahnung. Auf
der
jeden
Bund,
Fall.
Der Bund?
Der Bund, genau. Und
ich sag's immer wieder.
Ja, man muss das einfach richten und dann sieht das auch normal aus. Also. Keine Ahnung. Ich fand's
im, ich sag mal so, keiner unserer Hörer hätte es gewundert, wenn du sie kaputt gekriegt hättest.
Ja, also ich fand's auf jeden Fall ungewöhnlich und deswegen irritierte mich das. Aber okay, jetzt hier zum Jersey. Das ist echt ein schickes Teil. Also es ist halt super dünn, ne? Mhm. Es ist also jetzt nichts, um sich irgendwie besonders zu isolieren an kalten Tagen, sondern eher für die heißeren Tage. Es sind auch verschiedene Stoffschichten, einmal so eine dickere und dann so eine ganz dünne, wo man fast durchgucken kann. Also wer jetzt irgendwie seine Tattoos verstecken möchte, der sollte lieber ein anderes Jersey nehmen. Und ja, ansonsten der Klassiker mit 3 Taschen am Rücken, dazu noch eine kleine mit Reißverschluss. Innen drin Schlaufen für kabelgebundene Kopfhörer, falls sowas noch jemand benutzt. Okay, es gibt sie also doch noch. Ja, und ansonsten, ja, es ist vom Schnitt her ziemlich eng. Also das ist jetzt die Größe M. Ja, ich trage auch M, aber andere Jerseys in M, die hängen bei mir normal so ein bisschen lockerer. Die legen dann doch schon mal die ein oder andere Schlaufe. Sagt man Schlaufe?
Falte.
Mein Gott. Worte heute. Na okay, das ist halt bei diesem völlig anders. Das liegt echt so an wie eine zweite Haut. Und ja, was mir ganz gut gefällt, ist auch das Design, also diese Bedruckung. Früher war Gore ja eher so unscheinbar und man hatte immer das Gefühl, die wollten eigentlich ihre eigene Marke verstecken. Also man hat das Logo zwar irgendwo gesehen, aber mittlerweile sind die viel selbstbewusster geworden. Also das Logo ist ganz groß in 4 großen Lettern, halt Gore, auf den rechten Ärmel draufgedruckt. Und das sieht schon ganz cool aus. Und das Ganze ist auch noch reflektierend. Also auf Rückseite gibt es auch noch Reflektoren. Also
darauf wollte ich gerade hinaus. Ja. Also reflektierende Elemente auch?
Ja, weil das ist auch ziemlich schwarz, also von daher könnte man da jetzt Bedenken haben, aber die reflektierenden Elemente sind auch ganz gut versteckt. Also,
aber das sind auch zwei so Streifen, glaube ich, hinten. Ne? Also ja, wenn, ich das hier, genau. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Reißverschlusstasche.
Streifen, ja.
Reißverschlusstasche hinten noch. Also mir hat das auch ganz gut gefallen. Also sagen wir mal so, vor ein paar Jahren hätte ich das so figürlich auch besser tragen können als gerade. Aber da war ich ein bisschen neidisch, muss ich gestehen. Es gibt das auch, das habe ich nämlich mir extra nochmal angeguckt. Ich stehe ja ein bisschen auf so winddicht und wasserdicht, ne? Also das, was man im Allgemeinen Shadow oder Gabba oder Shield oder so etwas, das gibt's auch. Also das C7 gibt es als Windstopper-Jersey, das C5 gibt es als Windstopper-Jersey. Bei dem C3, das habe ich nicht so richtig gesehen, würde mich ehrlich gesagt ein bisschen wundern, weil ich glaube, diese doch eher technischen Dinge hat man in höherwertigeren vorbehalten. Das ist auch sowas, also dieses C5, was da nicht ganz so schmal geschnitten ist, als Windstopper, das habe ich mir auch schon mal so ein bisschen, ich sag mal, vorgemerkt für den kommenden Herbst, weil mein Craft kann ja auch mal so langsam irgendwann in den Ruhestand vielleicht oder wird dann nur noch für die ganz dreckigen Tage benutzt. Also das wäre jetzt auch sowas, wo ich ganz interessant finde. Das hat dann so ein bisschen höher geschnittenen Kragen, aber ansonsten auch einigermaßen ähnlich. Du hast das ja jetzt auch während der, du hast eben so ein bisschen zwischen den Zeilen gesagt, in der heißeren Zeit oder an den warmen Tagen. Also das ist dann wirklich was, ist das ein, würdest du es dann als Sommertrikot auch wirklich sehen? Oder ist es, also bis wie viel Grad runter kann man das denn tragen? Weil das klingt jetzt auf mich so 20 plus.
Ja, also ich würde, es ist natürlich jetzt sehr individuell, je nach dem jeweiligen Empfinden des Tragenden oder der Tragenden. Aber das ist wahrscheinlich schon etwas eher für 20 plus oder 15 plus Temperaturen, okay. Ja. Und ja, also es hat jetzt nicht diese Eigenschaften wie winddicht oder regendicht. Mhm. Der einzige Vorteil ist, dieses Material ist extrem schnell trocknend. Also ich hatte das beispielsweise vorhin in der Waschmaschine und geschleudert natürlich bei 40 Grad und das ist jetzt schon trocken. Also ich habe es wirklich vor einer Stunde rausgeholt und hier auf den Stuhl gehangen und jetzt ist es schon trocken. Mhm. Das ist ganz cool. Ja,
also
und unten... Ja, also ich, was will man sonst noch zum Jersey sagen? Also es ist, hat unten ein fettes Gummi als Abschluss und ist, ja, sehr bequem. Also ich kann es empfehlen.
Okay.
Mir gefällt's.
Nee, also ich finde das, also ich fand das auch, wie gesagt, als ich ausgepackt habe, also auch so dieses Dezente einerseits und das aber dann doch nicht mehr so verstecken. Das erinnert mich auch dieser Schriftzug und der Arme und so, das erinnert mich ein bisschen an diese... aus der Rafa Pro Serie. Da ist das ja auch so ein bisschen farblich so abgesetzt. Also,
ja.
Nee, ich finde es schön, dass Gore, also ich finde, die entwickeln sich da in eine gute Richtung mit dem, was sie da machen. Und also, wie meine erste Bib war, glaube ich, von Gore damals, irgendwann Anfang der, keine Ahnung, 2000er. Und ich glaube, dieser Imagewechsel, den die da vollziehen und vollzogen haben, jetzt auch mit so Testimonials wie Fabian Cancellara und so. Ich glaube, das ist ganz gut. Also ich finde, die haben das Altbackene einigermaßen abgelegt und sich da in eine gute Richtung entwickelt. Vielleicht da
ja,
kurz.
Ja, die hatten ja, also die Klamotten, die waren ja auch von absolut guter Qualität, auch damals schon. Aber irgendwie fehlte da immer diese, ja, ein Markenimage, ein modernes, ne? Das war alles immer nur so.
Vielleicht sind wir auch älter geworden.
Nee. Ja, klar, sind wir älter geworden.
Ich wollte gerade sagen, wie yeah, nee.
Aber diese Marke, die hat sich halt schon verändert, modernisiert.
Aber das finde ich, kann man...
entspricht mehr dem Zeitgeist des jungen, dynamischen, modernen Fahrers.
Ja. Und was habe ich damit zu tun? nee, das stimmt schon. Also das bekommt man ja, also das haben ja jetzt so manche irgendwie hinbekommen in den letzten Jahren. Vielleicht auch aufgrund der Vorbild von anderer. Und das finde ich, machen die ganz gut. Vielleicht auch noch kurz zwischendurch eingeschoben an der Stelle. Weil ich hatte mir im Zuge dessen, dass ja hier die Night of the 100 Miles war, habe ich mir auch noch so ein paar Handschuhe von denen geholt. Weil ich meine Giros, ich Idiot, habe die gewaschen. Diese Lederhandschuhe, diese Giro Zero, mit denen ich so wunderbar zurechtkam und die ich so toll fand. Und ja, die habe ich dann letztens gewaschen und bin dann jetzt auch relativ lange ohne Handschuhe rumgefahren. Und dachte mir dann jetzt, okay, für diese Veranstaltung da, ne, also wenn man im Gelände unterwegs ist, wenn ich mich da aufs Maul lege, wäre unschön. Und deswegen habe ich mir dann nochmal ein paar Handschuhe schnell geshoppt. Und dann hatte ich die Wahl zwischen den jetzigen Giro Zeros, die ich dann mal in der. Ich habe ja das Glück, dass ich einfach bei uns ins Lager gehen kann nach Feierabend und mir da mal so Sachen anprobieren kann. Ne? Und dann auch sagen, also ich habe jetzt nicht die Notwendigkeit wie andere, dass ich das nach Hause bestellen müssen, anprobieren, hin und her schicken und so weiter und so fort. Bin dann ins Lager gegangen und habe mir die aktuellen Giro Zero angeschaut und Gruß an Harald Legner, der hat es damals schon vor längerer Zeit festgestellt, die haben sich die letzten zwei, wie sagt man dann, Evolutionsstufen oder die letzten zwei, wie nennt man das? Du bist doch da der Fachmann eher für. Wenn so neue Irritationen, genau, die letzten zwei Irritationen, die ich hervorgerufen habe mit dem, was ich gerade sage. Wie nennt man das nochmal? Nicht Alliteration? Ja. Nun ja, ihr wisst, was ich meine. Die hatten ein etwas anderes Bündchen unten am Handgelenk und die aktuellen haben das auch. Und dachte ich mir, weil das gefiel mir nicht so, weil die letzten Giro Zero davor waren wirklich mit sehr, sehr kurzem Bund unten. Und dachte ich mir, okay, wenn ich mir so ein Ding kaufe, dann kann ich jetzt auch mal was von einem anderen Hersteller probieren. Und dachte mir, du hattest so gut berichtet von der Shake-Dry-Jacke, ich war mit dem Base Layer so zufrieden, nehme ich dann auch glatt mal von Gore noch ein paar Handschuhe und habe mir die, wir haben ja eben erklärt, das Muster die C5er geholt, die auch relativ wenig, wie sagt man, hier so Polsterung haben, ne? Nur so ein ganz kleines Gelpolster oder relativ wenig groß. Hab sie dann am Wurststand direkt liegen lassen und da waren sie fast schon weg. Also das war, als ihr auf mich warten musstet, bin ich dann zurück und so weiter und so fort. Und da muss ich auch sagen, also hätte mich jetzt im Nachhinein sehr geärgert, wenn ich die verloren hätte, weil mit denen bin ich echt ganz gut zurechtgekommen. Hab so die perfekte Größe erwischt und die ähneln den alten Giro Zero schon sehr. Mit dem Unterschied, dass sie noch am Handballen sozusagen, also am Daumen dort, kleine Polster haben, die man aber kaum spürt. Also das meine ich jetzt im positiven Sinne. Also mich haben sie definitiv nicht gestört und ich stehe ja nicht auf so dicke Polster. Und ansonsten sind die Handinnenflächen sind schön glatt und weich, haben so alles, was für mich einen guten Handschuh ausmacht. Und wie gesagt, ich hatte das Glück, halt auch nebeneinander die drei Größen probieren zu können. Also den einen zu groß, den einen zu klein und in der Mitte und habe deswegen auf die für mich perfekte Größe gefunden, was ich gerade bei Handschuhen oder Schuhen im Allgemeinen, ob Hand- oder Fußschuh, ganz wichtig finde. Und ja, kann ich auch nur sagen, ne, also wenn ihr Handschuhe sucht, dann nehmt das auf jeden Fall mal irgendwo so in die engere Auswahl. Ganz schwarz, mit ein bisschen reflektieren, also ist auch sehr dezent, das finde ich auch immer ganz wichtig. Kann man auf jeden Fall machen. Oben so ein bisschen Mesh-Material. Sind halt Handschuhe. Ne? Ach so, immer noch wurden wir schon mal darauf hingewiesen, bitte Preise mal sagen. Also der Listenpreis oder das, was Gore dafür aufruft, war bei dem Trikot 180 Euro. Nicht ganz günstig, aber dafür ist es das Topmodell von denen. Und meine Handschuhe lagen bei 40 Euro.
180 Schleifen, wow.
Ja. Ja, ist halt das Top-Produkt von denen. Ne? Also das findest du jetzt bei anderen auch. Ne? Also wenn du ein ähnliches bei Rafa Castelli oder ja, ja. Ne, den üblichen Verdächtigen nimmst, dann wirst du das auch auf den Tisch legen. Wenn nicht gar mehr. Ja, das waren noch die Handschuhe. Also jetzt danke für Angore dafür, für Trikot und Hose, die jetzt der Timmer bei sich im Schrank hat. Und ja, die anderen Sachen, die gekauften, also ihr seht, wir sprechen auch drüber, wenn wir nichts geschenkt bekommen haben, sondern einfach so ist, oder was heißt geschenkt, zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wir kaufen es auch und sprechen dann darüber, also wir sind nicht käuflich in der Hinsicht. Und wir haben ja auch schon Sachen besprochen, die wir nicht mochten.
Definitiv.
Ja, und das werden wir auch weiterhin. Das gehört sich so. Ja. Ja, gefallen hat uns auch nicht, doch, das Lupin-Rotlicht. Du hast ein neues Rücklicht gebraucht.
Ja, ich hatte sonst immer so ein Busch und Müller Ixi. Also das ist irgendwie so ein 15 Euro, also ich weiß es nicht genau, was der empfohlene Verkaufspreis ist, aber für ja, 15 Euro kriegt man die Dinger meistens. Und ja, es hat so ein kleines Rücklicht mit ziemlich langer Laufzeit über, ich glaube so 12 bis 15 Stunden. Und bei der Night of the 100 Miles hat das irgendwie danach den Geist aufgegeben. Da war dann auf einmal der Haken ab, der das Befestigungsgummi aufnimmt. Okay. Und damit ließ die sich nicht mehr befestigen. Und der Haken war einfach weg, also da war nichts mehr zu reparieren. Mhm. Vielleicht hätte ich eine Spax-Schraube ins Gehäuse reindrehen können, fällt mir gerade ein. Und
das soll es nur. Das wollen wir nicht.
Ja. Nee, und deswegen habe ich einfach mal den Markt so durchforstet, was es da sonst an Alternativen gibt. Also halt wiederaufladbares Batterierücklicht und möglichst haltbar, möglichst lange Laufzeit. Das ist ja das Problem, dass die meisten Batterierücklichter haben. Also es gibt ja Unmengen von den Dingern, aber viele haben dann überhaupt gar keine STVZO-Zulassung, also blinken irgendwie, das wollte ich ja auch nicht. Oder
genau, das wollte ich kurz noch ansprechen. Ne? Also die dürfen dann ja eigentlich auch in Deutschland gar nicht verkauft werden. Also ein 50er-Shop bietet diese entweder nicht an oder nicht für den Versand nach Deutschland. So machen wir es bei Bike Components auch. Weil ne, im schlimmsten Falle, also ich habe es zwar noch nicht erlebt in dieser Form, aber in der Theorie könnte es halt sein, dass die Polizei dann einfach dir das Ding abnimmt.
Ja, irgendwas scheint sich da auch geändert zu haben. Ich weiß nicht, ob sich da gesetzlich was geändert hat oder es irgendwelche Gesetzesurteile gab. Früher, da wurden diese blinkenden Dinger auch als Fahrradrück- und Frontscheinwerfer verkauft und mittlerweile gibt es diese Bezeichnung gar nicht mehr. Also wenn diese blinkenden Teile verkauft werden, dann gilt das nicht mehr als Fahrradbeleuchtung. Das ist irgendwie da eine ganz eigene
Kategorie. Ja, das ist, also Thema Beleuchtung ist da was ganz was Feines. Also es gibt immer, oder es gab immer schon so ein bisschen den Workaround, dass du es als Helmlampe verkauft hast.
Mhm.
Und dann sind Sachen möglich, die sonst nicht möglich sind sozusagen, wenn du einfach sagst, ja, das ist eine Helmlampe, das ist keine Fahrradlampe. Du hattest natürlich dann immer noch so einen Halter dafür, um es an den Lenker dran zu machen. Ja, den kannst du separat dann kaufen. Und wenn du jetzt nicht natürlich dafür entscheidest, deine Helmlampe an deinen Fahrradlenker zu machen, dann kann ja der Händler da nichts für. Kann man so sehen, ne? Im Prinzip, ne, ist wie das, wie die Pistole, die du dazu, oder das Messer, das du benutzen kannst, um das Brot zu schneiden, aber auch deinen Nachbarn abzustechen.
Ja.
Aber Blinken, ja. Blinken war in der Hinsicht, glaube ich, noch nie richtig erlaubt. Also es hat sich geändert, nee. Dass du jetzt irgendwie als Rennradfahrer so eine Akkulampe mitführen darfst, anstatt irgendwas anderem fest verbaut oder so. Aber da wissen andere auch mehr und besser Bescheid als ich. Aber Fakt ist, Blinken böse. Blinken nicht erlaubt, nicht gut, nicht gut.
Ja, und genau. Und wenn man jetzt etwas sucht, was halt STVZO-konform ist und möglichst lange Akkulaufzeit, muss man echt lange buddeln, bis man da irgendwas findet. Die meisten halt, wie gesagt, nur 2 bis 3 Stunden. Und ja, und Lupino Rotlicht, die sticht dann also wirklich aus diesem Meer von Rücklichtern heraus mit 30 Stunden. Was natürlich schon echt mal ein kleiner Unterschied ist. Und ja, was haben die gemacht? Die haben einfach einen größeren Akku eingebaut. Warum machen das die anderen nicht auch?
Man muss dazu sagen, es gibt zwei, ne? Es gibt ja einmal das Rotlicht und das Rotlicht Max sozusagen. Und das Rotlicht Max hält dann auch, das hast du, glaube ich, ne?
Nee.
Nee? Hast du es nochmal genommen? Okay. Also das hätte nochmal 60 Stunden gehalten, aber ich meine, das sind auch die wenigsten unterwegs und du hast das normale Rotlicht 30 Stunden.
Ja, 30 reicht locker. Damit kann man ja mehrere Tage, also Nachtfahrten überbrücken.
Mhm.
Und ja, Max hatte ich auch erst überlegt, kostet noch ein bisschen mehr und wiegt auch ein bisschen mehr, aber irgendwie, naja, brauche ich jetzt nicht. Und ja, das hat der Nachteil auch so ein bisschen an dem Gerät, der Preis. Also die 30er, also mit 30 Stunden kostet um die 100 und die mit 60 Stunden, ich weiß nicht, 30 oder 40 Euro nochmal mehr, mhm. Irgendwie sowas. Ja, wenn man diesen Schrecken allerdings überwunden hat, dann...
Das hast du schön gesagt. Wenn man sich erstmal wieder aufgerichtet hat.
Ja, ja. Ich meine, Lupine, deutscher Hersteller, die Geräte sind auch in Deutschland zusammengebaut. Das ist natürlich vielleicht auch noch so ein Punkt, falls man darauf Wert legt, den man da in Erwägung ziehen kann. Und es ist auch absolut ein hochwertiges Gehäuse. Es ist halt so ein, ich würde jetzt sagen, es ist Aludruckus. Also es ist auf jeden Fall so ein Metallgehäuse. Und da, ja, auf der einen Seite sitzt halt diese Kunststoffscheibe, wo die LED dann drin sitzt, unten so ein fetter Druckknopf. Und ja, kann man auch unterwegs laden. Also es ist schon ein feines Teil. Und vor allen Dingen hat das eine besondere Funktion, und zwar eine Bremslichtfunktion.
Mhm, genau, das wollte ich noch. Auch, ja.
Ja, genau. Und das ist wirklich ganz nett. Also das reagiert so leicht verzögert. Nicht ganz eine Sekunde braucht der, wenn man jetzt die Bremse richtig reinhaut. Vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 500 Millisekunden und 1000.
Mhm.
Und dann leuchtet das Rücklicht erheblich heller auf. Also ich weiß nicht, ob doppelt so hell, irgendwie so.
Ja, viermal. Wirklich nett. Viermal. Also im Dauerlicht hat es 0,1 Watt. Und im Bremslicht, also im Helm, dann 0,4 Watt. Ich weiß jetzt nicht, da müsste jemand mit mehr Ahnung von Physik oder von Elektrotechnik sich melden, ob das exponentiell oder, wie heißt das andere? Nicht exponentiell, sondern nicht radial.
Linear.
Linear ist, aber zumindest, wenn es linear ist, also viermal heller. Ich finde das halt gerade.
Sag nochmal die Wattzahlen. Wie viel Watt im normalen?
0,1 Watt im Dauerbetrieb und 0,4 Watt als Bremslicht.
Okay. Ja. Ja. Das Vierfache an Leistung.
Ja, wenn es linear ist, ne? Ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist es auch exponentiell.
Ja. Ja, also ich weiß es nicht, wie weit sich das Vierfache an Leistung auf die Helligkeit auswirkt. Ja, ob das
eben,
auch,
eben.
Genau, ob die Leistung
ist die Vierfache leicht, also 0,1 Watt sind 8 Lumen, sind dann 0,4 Watt, im Umkehrschluss dann 32 Lumen. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Vielleicht, wir hatten mal vor Jahren, vor wirklich sehr, sehr langer Zeit, hatten wir mal einen Hörer, da haben wir hier gesprochen über einen Freilauf, der sich sozusagen, wo die Sperrklinkenfedern quasi so ausgesetzt haben, weißt du? Mhm. Also das heißt, wenn man nicht getreten hat, dann haben sich die Sperrklinken gelöst und dann ist der quasi der Freilauf, ist geräuschlos weitergerollt.
Ich erinnere mich, das hattest du mit Markus besprochen.
Genau. Und da hatte ein Hörer unter der Folge kommentiert und hat uns ausgerechnet, wie viel das an sozusagen, wie viel das ausmacht in Watt. Also basierend auf der Kraft und dem Druck von, wie heißt das hier, so Kugelschreiberfedern. Das war total abgefahren. Ich habe die Hälfte verstanden und davon nur ein Drittel. Aber das, also ich bin ganz guter Dinge, dass irgendein Hörer sich bitte hinsetzt und das jetzt mit diesen Watt und Lumen mir erklärt, also wie viel das Unterschied macht.
Ja, das dürfte nicht so schwer sein wie jetzt bei diesem Freilauf. Das
aber hier steht, guck mal, 0,1 Watt sind 8 Lumen, Lichtmenge 0,4 Watt sind 40 Lumen. Das würde ja bedeuten, dass das Vierfache an Watt das Fünffache an Lumen erzeugt.
Okay, ja.
Wie auch immer, vielleicht bestätigt mir das jemand oder korrigiert mich.
Es ist auf jeden Fall um einiges auffälliger dann, ja, wenn man eine Bremse haut.
Meine Frage ist jetzt, also ich habe ja auch das ältere Exemplar davon, also das, was sogar noch so eine Blinkfunktion hat. Damals hat man das noch so verkauft. Wie hast du das gesehen mit der Bremse? Hast du von der Schaufensterscheibe gebremst?
Nee, das strahlt ja auch so ein bisschen zur Seite. Das strahlt ja nicht nur straight nach hinten. Und wenn man nach hinten guckt und bremst, dann sieht man das.
Ah, okay.
Vor allen Dingen im Dunkeln, also.
Ja, ich fahre ja nicht so oft im Dunkeln. Im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, wir hätten das auch mal testen können, als du hinter mir gefahren bist, sozusagen. Bei der Nacht da 100 Meilen hatte ich die Lampe ja auch am Rad.
Ach, dachtest du die dabei? Ah, okay.
Ja. Nee. Haben wir nachts im Wald noch drüber gesprochen. Du warst wirklich komplett neben der Spur, ne?
Ich war total daneben, weil mir so einiges auf Keks ging, aber okay.
Aber das mit dem Geld, was du mir noch überweisen wolltest, das weißt du noch, ne? Das hast du noch.
Ja, die 5.000 Euro.
Genau, danke. Ja, super.
Ist unterwegs, ja.
Gut, danke. Ich schicke dir nochmal eine Zahlungsaufforderung.
Ja, mach ruhig. Man kann übrigens noch so diverse Sachen einstellen. Also die Reaktionszeit von diesem Bremslicht kann man noch konfigurieren und noch ein paar andere Sachen. Also
Wie macht man das? Das wusste ich gar nicht.
Indem man den fetten Button unter der LED, mit dem man das Gerät einschaltet, also einschalten ist ja zweimal kurz diesen Button drücken, und wenn man diesen Button im ausgeschalteten Zustand gedrückt hält und dann fängt die Lampe an zu blinken, und da muss man in richtigen Moment den Button loslassen. Also irgendwie nach dreimal blinken, Button loslassen, bewegt dann das und das, nach viermal blinken wieder was anderes. Das steht alles in der Bedienungsanleitung.
Ändern der Zusatzfunktion, hier sehe ich es, das wusste ich noch gar nicht. Bedienungsanleitung lesen ist ja eines meiner größten Hobbys. Bremssensor an, hohe Empfindlichkeit, das ist wahrscheinlich dann, dann springt er so schnell wie möglich an.
Ja, und dann können es auch sein, dass der mal ein bisschen überreagiert.
Ja, ach, das wird ja gut zu mir passen. Ja, aber das ist ja auch insbesondere für dich, für jetzt Gruppenfahrten und so, ist das ja eigentlich ein Zugewinn. Gibt es übrigens mittlerweile auch von, ich will jetzt nichts Falsches fangen, von Lisein oder von Cat Eye?
Von Cat Eye gibt es auch welche mit Bremslichtfunktion, ja. Das habe ich vorhin noch irgendwo gelesen.
Ja, also wenn da jemand sagt, okay, der Preis ist jetzt doch irgendwie, also dieses Feature finde ich super, aber der Preis ist etwas drüber. Gibt es auch, das nennt sich das X2G Rapid Kinetic Akku-Rücklicht. Kann ich jetzt aber ehrlich gesagt inhaltlich nicht, also habe ich noch nicht gesehen in Nutzung, kann ich nichts, schaltet bei Verzögerung für 2,5 Sekunden auf die hellste Stufe. Auch halt, ne, also das hat eine ähnliche Funktion, wie gut das funktioniert, kann ich dies reduziert bei Homebremse nicht entsprechen. Blablabla. Hat natürlich nicht, hält nicht so lange, hat aber auch diese Bremsfunktion, wenn man sagt, möchte ich gerne haben, aber der Preis ist dann doch ein bisschen zu hoch, der kann da auf Cat Eye zurückgreifen, ja, und sich für weniger, für kleineres Geld so etwas anschaffen.
Eigentlich ist es ja eher verwunderlich, warum es sowas nicht schon länger gibt. Also es ist ja im Grunde nichts Besonderes. Das ist so ein kleines Bauteil, so ein kleiner Chip, Beschleunigungssensor, also Bremsen ist ja negative Beschleunigung. Und das ist ein Bauteil, der kostet, ein, weiß nicht, ein paar Cent oder so.
Ja.
Und naja, okay, aber...
Wenn du das sagst. Übrigens, fällt mir gerade ein, was hast du gerade gesagt? Beschleunigung ist negative, nee, was war das? Beschleunigung ist negative Geschwindigkeit, nee, was?
Nee, wenn ich bremse, das ist ja negative Beschleunigung, also.
Ja. Muss ich mir merken, schreibe ich mir gerade auf. Negative
Beschleunigung. Ich hoffe, ich sage jetzt keinen Müll.
Nee, weil ich habe heute wieder jemandem am Telefon auch gesagt, weil man hört ganz oft, dass Leute sagen, und das hat mir jemand erklärt, dem ich sowas etwas blind vertraue, Grüße an dich, Pascal. Ganz oft sagen ja auch Menschen so im Fahrradfahrkontext eine Übersetzung, eine negative, nee, ich kann es schon gar nicht mehr richtig sagen, eine negative Übersetzung, ne, wenn du vorne irgendwie, keine Ahnung, 30er Blatt und hinten 34er Ritzel auf der Kassette hast, ne, das ist ja eine negative, nee, das ist eine Übersetzung kleiner 1. So, also, wenn ihr jetzt nochmal Klugscheißer wissen, für 100 könnt ihr dann nochmal so anbringen.
Ja, okay.
Ja, ne, also viel mehr ist in dem Kontext an. Aber ist jetzt auch nicht wirklich wichtig. Sprechen wir noch ein bisschen über das Radeln viel besser, als über Klugscheißer-Modus oder irgendwelche elektrischen Dinge, von denen wir nicht wirklich eine Ahnung haben. Hat's im Vorgespräch schon gesagt, ich bin in den letzten Wochen echt zu nix gekommen, im Prinzip, weil viel Arbeit, private Termine und so weiter. Und dabei radle ich eigentlich sehr, sehr gerne bei Hitze. Du hast es aber durchgemacht und in Bezug darauf ja auch weder Tod und Teufel gescheut. Hast einmal ein Bild von deinem damals noch Bolt geschickt, wo es 45 Grad hatte.
Ja, hätte ich übrigens noch ein paar Sekunden gewartet, da kletterte das Tacho nochmal auf 46 Grad. Ach.
Oh, schönes Timing. Bekommt ihr das bei Hitze? Also macht ihr das was aus? So rumgefragt.
Ja, es ging eigentlich. Also ich habe es mir jetzt echt schlimmer vorgestellt. Das Problem ist nur, ich kann irgendwie gar nicht genug Flüssigkeit nachführen, wie ich eigentlich benötigen würde. Also eigentlich wäre es, glaube ich, bei mir am besten, wenn ich permanent trinken würde. Mhm. Und das geht natürlich nicht. Und so habe ich dann halt nach einer Stunde schon Flüssigkeitsdefizit. Also ich kann eigentlich gar nicht genug trinken, um das irgendwie auszugleichen, wie viel ich da schwitze.
Ich bin ja auch ein schlechter, also ich kann mich erinnern, ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr mit wem das, doch das war damals mit dem Kumpel, der Magora anhatte, vor Ewigkeiten. Da weiß ich auch, dass ich mit 2 Liter Flaschen losgefahren bin und wir insgesamt, habe ich glaube ich während der Tour die noch zweimal voll gemacht, also irgendwie 6 Liter durch den Körper gejagt. Bei einer langen Eifelrunde bei wirklich heißem Wetter. Und ich renne, also das ist Ewigkeiten her, aber ich erinnere das heute noch. Weil ich finde das eigentlich ganz, ich persönlich mag das ja eigentlich recht gerne. Also jetzt im Mund. Machst du es dann auch so, dass du zwischendurch einfach mal anhältst, Flaschen auffüllst und dir dann nochmal so ein Liter oder ein 0,7er Flasche Wasser eiskalt von der Tanke reinschraubst? Weil das mache ich dann eigentlich
immer. Ja, mache ich auch. Also da hatte ich jetzt auch am Aldi angehalten und mir nochmal was geholt. Weil das geht sonst kaputt. Also das war ja Ende Juli, da war es echt so ein paar Tage richtig heiß. Mhm. Und was ich dann vermeide, ist irgendwie Anstiege fahren, weil vor allen Dingen, wenn da keine Bäume sind, dann fährst du quasi in der prallen Sonne irgendeinen Anstieg hoch, also wo eh die Luft dann steht und dann noch bei der Hitze, also das geht gar nicht. Aber so im schönen, im kühlen Waldstückchen, das ist schon okay.
Ja, oder mit der Klimaanlage im Büro finde ich auch ganz schön dann. Also das ist, also es gab echt bei diesen Hitzetagen, also ich, wie gesagt, mir macht Hitze nichts aus. Das Problem ist nur, jetzt Nähkästchen plaudern, wenn ich schon nicht aus dem Fahrrad Nähkästchen plaudern kann. Ich hatte das, der manche Hörer mag das ja mitbekommen haben, dass ich in den letzten Monaten ein bisschen gehustet habe ab und an und dass das jetzt immer noch nicht, also ab und zu muss ich jetzt hier während der Sendung auch was rausschneiden. Ich habe festgestellt, im Urlaub auch, dass mir, weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, dass mir Klimaanlagen gar nicht so gut bekommen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter kommt oder was auch immer. Ich reagiere da nicht, gar nicht so gut drauf. Deswegen bin ich an diesen super heißen Tagen auch ohne Klimaanlage im Auto nach Hause gefahren. Beziehungsweise bin in ein Auto eingestiegen, welches irgendwie so schon 8 Stunden, 10 Stunden in der heißen Sonne stand. Das war teilweise ein bisschen grenzwertig. Da hatte ich auch, glaube ich, mal erzählt, wo das iPhone ausgegangen ist einfach. Da hatte ich auch noch so ein paar Tage, wo ich das als ein bisschen unangenehmer fand. Aber ansonsten mag ich das mit dir jetzt eigentlich auch sehr gerne. Bist du denn auch jemand, der dann so seine Fahrten verschiebt in den Morgen oder in den Abend?
Ja, frühmorgens auf jeden Fall. Also das mache ich ja eh lieber. Aber gut, wenn man dann nachmittags irgendwann Feierabend hat, dann muss man ja durch.
Ach, Schatz, ich bleib halt länger im Büro. Das Wetter ist so warm.
Nee, das zählt nicht. Das ja, nee. Und dann, ja gut. Aber es geht irgendwie. Aber ein Patentrezept, irgendwie eine Lösung dafür, wie man damit besser klarkommt, ja. Vielleicht irgendwelche kalten Umschläge noch im Kopf, weil also viele fahren dann ja auch auf einmal ohne Helm, ne, weil denen das irgendwie zu heiß ist.
Nee, es gab mal, das kostete auch unfassbare Mengen Geld. Also nicht unfassbare Mengen, aber schon eine signifikant hohe Menge Geld von dem Hersteller BioRacer. So eine Art kühlendes BioRacer kühlendes Trikot. Ich weiß nicht.
So Kühlwesten auf.
Ja. Das war aber, glaube ich, ein ganzes Trikot. Ich weiß noch nicht. Ich muss gestehen, das müsste ich jetzt nochmal recherchieren. Das war, glaube ich, etwas, was du irgendwie, ich weiß nicht, ob du das vorher gekühlt hast. Also so im Sinne von in den Kühlschrank legen. Oder was das genau war. Das kam auch, das so vor 2 oder 3 Jahren habe ich das mal mitbekommen und dann auch im bei der nicht Berliner Fahrradschau, wie heißt das, Düsseldorf? Cycling World mir mal angeguckt, aber das hat jetzt auch dann irgendwie nicht so abgehoben, wie ich das hat man nicht mehr so mitbekommen. Ne? Also das sind ja manchmal dann so Produkte. Ich gucke gerade auch Epic, Praise Proven, Prof. Use Moment müsste ja hot sein, ne? Summer Racing. Aber, naja, müsste man jetzt nochmal genauer recherchieren. Aber, 46, 45 Grad, Bodyfit Collar Low, das war schon ordentlich. Also, als du mir das Bild geschickt hast, dachte ich auch so, huiuiuiui. Verkürzt du dann auch? Also, fährst du dann, oder ist das egal?
Ich versuche mich da eigentlich möglichst kurz in der Hitze aufzuhalten.
Mann. Ja, schade, dass ich das Trikot jetzt nicht mehr finde. Die BioRacer-Sache, also manche sehen auch schick aus, aber manche, nun ja. Kommen wir mal zu den größeren Themen, wo wir jetzt hier so den Kleinkram abgearbeitet haben. Als wir da nochmal, um darauf zurückzukommen, bei der Night of the 100 Miles rumgefahren sind, weiß gar nicht mehr, war das beim letzten Mal auch schon Thema, der neue Rahmen? Also du wolltest dir ja dann auch dich so langsam aber sicher mal trennen von dem Bombcheck und hat es, glaube ich, in der letzten Sendung auch schon darüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr, was der Stand war. Ich versuche es gerade auf die Schnelle rauszufinden.
Da war, also das Bombcheck, das hängt schon eine Zeit lang im Keller an der Wand, weil die Steckachse, die hintere Steckachse halt defekt war. Und das ist eine Speziallänge, also normalerweise hat man ja irgendwie 142 Millimeter Länge und bei dem Bombtrack sind es irgendwie 153,5 und also gibt es halt, ja?
Nee, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon alles gesagt und dann stand letztes Mal, dass das von Nicolas Yukon sozusagen in den Stall geholt werden soll.
Ja, genau. Ach, stimmt, das hatte ich auch schon angesprochen.
Ja. Genau, und weil und das war der letzte Stand und dann kommt es jetzt doch mit hoher Wahrscheinlichkeit komplett anders.
Ja, warte mal, kurz das mit der Steckachse nur eben abschließen. Also ich hatte halt dann den Händler, wo ich das Rad gekauft hatte, angeschrieben, hier Steckachse kaputt, da noch Garantie drauf war, mit der Bitte, mir doch eine neue zu besorgen. Und die haben das auch gemacht und haben die neue Steckachse allerdings schon wieder verkauft.
What?
Die haben eine für mich besorgt und die dann aber weiterverkauft und
ja, würdest du auch machen, also lieber ein bisschen Geld jetzt damit verdienen, als die eine umsonst zu schicken.
Naja, jetzt 4 Wochen später warte ich immer noch auf eine neue Steckachse. Ja, okay, naja, kann passieren. Und ja, dann hatte ich, ja, wie gesagt, ich wollte diesen Rahmen irgendwie loswerden, hatte ich ja schon erzählt, weil ich irgendwas Sportlicheres wollte. Die ganzen Komponenten, die da dran sind, Laufräder und die SRAM E-Tab Red, die sind ja alle echt gut, die Komponenten, aber mit dieser Kombination mit den Rahmen gefiel mir das einfach nicht, weil das war mir alles zu behäbig und naja.
Ich glaube, im Endeffekt war es nicht das richtige Rad für den richtigen Anwendungsfall. Zum
Nachhinein. Ja, wahrscheinlich auch das. Also für so ein Gravel-Race oder irgendwas ist das bestimmt total gut, aber wenn du jetzt mal irgendwie sportlicher und schneller fahren willst, dann ist das irgendwie zu behäbig.
Mhm, ja.
Was bestimmt auch an der Geometrie liegt. Ja, okay, und dann hatte ich mir irgendwie in den Kopf gesetzt, es müsste unbedingt irgendwas aus Titan sein, weil die ganz anderen Materialien hatte ich alle schon. Stahl ist mir irgendwie immer zu schwer und Carbon, ja, ist irgendwie auch nichts Besonderes mehr. Und also Titan, und dann bin ich bei Van Niklos gelandet. Die hatten da diesen Yukon-Rahmen. Fand ich auch ganz schick, bis ich dann irgendwann mal auf einen Blogpost von Mason Cycles aufmerksam geworden bin.
Dass ich habe dir das geschickt, möchte ich betonen.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer. Okay.
Ich hatte morgens den Tweet gelesen und dachte mir, also jetzt kann ich das ja sagen, also Van Niklos fand ich weiß nicht warum, manche davon sind ganz nett aufgebaut, aber die haben ihren Flair, finde ich, auch ein bisschen aus den Anbauteilen dann, also das wäre jetzt nicht sowas, wo ich so 100% so, ne, das wäre nicht, wo ich gesagt hätte, wow. Irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, ich kann das nicht so richtig in Worte schreiben. Und Mason Cycles, auf die bin ich ja damals durch den die Prodigy-Geschichte aufmerksam geworden. Und liebe Grüße nach Berlin, der Thomas hatte sich da eins geholt. Und ich fand manche Sachen von denen schon immer so ziemlich interessant und nett. Und dann flog dieser Titanrahmen an mir vorbei und dann dachte ich mir, Moment, der Timmer will sich irgendwas mit Titan holen. Brand finde ich als solche ganz interessant. Und das Ding sieht auch noch geil aus, schick dem das doch mal. Vielleicht ist das mit dem Van Niklos ja noch nicht komplett durchgedacht.
Ja, genau. Ja, ich habe mir dann halt diese Webseite von Mason Cycles angeguckt und der Rahmen, der sieht schon um einiges schicker aus als der von Van Niklos. Und ja, das Problem ist halt so ein bisschen der Preis, weil der ist fast doppelt so teuer.
Mhm, ja.
Aber okay, also jetzt optisch macht er auf jeden Fall was her. Das ist schon echt schick und auch die Eigenschaften, das passt alles. Also es gibt diverse Aufnahmen für Schutzbleche und wenn man das möchte. Und die Dynamo-Beleuchtung für Rück- und Frontlicht kann man durch den Rahmen verlegen. Das war mir auch ganz wichtig. Mhm. Und auch durch die Gabel. Also man muss da nicht irgendwelche komischen Kabelbinder an der Gabel befestigen oder so ein Kram. Ja, also alles ziemlich integriert und modern und Ich habe da jetzt einfach bestellt und jetzt muss ich erstmal warten, weil das dauert jetzt erstmal ziemlich lange.
Also das ist jetzt, also das wusste ich jetzt auch, also ich hatte es mir gedacht, aber das ist jetzt definitiv durch. Also die Kohle ist angezahlt, die Hälfte.
Ja, man muss
Hälfte, genau, ne?
50% Deposit muss man anzahlen, habe ich heute gemacht und ja, und jetzt lese ich hier gerade 3 Monate Minimum Wartezeit, also ja, also das wird dann irgendwas im Dezember, wenn ich das dann wahrscheinlich zusammenbauen kann.
Gut Ding will Weile haben, ne? Und wie du heute auch schon beim Rafa-Sale mitbekommen hast, ne? Wie heißt das? Verzicht auf schnelle Befriedigung ist ja auch manchmal nötig. Aber ich finde das ein geiles Ding. Also, so, jetzt läuft die Aufnahme auch wieder. Jetzt sind wir wieder an der Boot. Tipp, hurra, hey.
Hurray.
für mir auch Daumen hoch. Einziges Problem ist, ne, du musst jetzt anzahlen, jetzt, wo das Pfundgrad fällt.
Ja, was ja nicht ein Problem ist.
Ja, hätte man noch ein bisschen warten können, wäre es vielleicht noch weitergefallen. Also im Moment läuft es in der Hinsicht ja, ganz gut. Vielleicht noch gesagt, das ist das Aspect, glaube ich, ne?
Mhm. Genau.
Also, dass wir das dann vielleicht auch mal an der Stelle dann verlinken werden. Ja, und schönes Rad. Ist das mit der schwarzen Gabel?
Ja.
Diese Gabel ist unten so ein bisschen gewunden, ne? Kann das sein?
Ja, die ist nicht direkt straight gerade.
Sondern die geht nach vorne und wieder hinten irgendwie, ne?
Ja, genau. Nach vorne und dann unten wieder ein Stück nach hinten.
Also, Sieht nicht schlecht aus. Ich habe übrigens an dem Tag, an dem wir das da so kurz besprochen hatten oder ne, ich den Link geschickt habe und du dann ein bisschen auf einmal man so Rumpfgeräusche aus Richtung Ruhrpott hörte, habe ich einem Arbeitskollegen zwei Räder gezeigt. Einmal das und dann noch ein anderes. Und da meinte er so zu mir, also das eine würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen. Und bei dem anderen, da würde ich ein Stockwerk hochgehen, damit ich es aus dem Fenster schmeißen kann, damit es auch richtig kaputt ist. Und ich dachte mir kurz, was man. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, von wem das andere Rad war und welches das andere Rad ist, aber deins gehörte zu der Kategorie, das würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen. Und ja, bleibe ich.
Sieht einfach geil aus. Also vor allen Dingen, das ist alles so detailverliebt. Okay, da sind an diversen Stellen irgendwelche Aufkleber, Decals ohne Ende, aber.
Echt? Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen.
Ja, da steht hinten auf der Kettenstrebe Make Progress und solche Sachen.
Okay. Das heißt, also so genau habe ich es mir dann vielleicht auch gar nicht angeguckt, aber ich hatte das jetzt eher alles als sehr dezent und naja, aber das, das wird
man. Ja, zum Beispiel, wenn man, das ist auch wieder so ein kleines Detail, da gibt es extra, da gibt es so einen kleinen Haken, der versteckt ist auf der Innenseite, wo man die Kette drauflegen kann, wenn man das Laufrad rausnimmt. Also, dass die Kette nicht einfach so locker, störend irgendwo herumbaumelt. Das sind auch so kleine Nettigkeiten.
Ja, du, also ich bin da, wo sieht man das hier? Ach so, nee,
Da. Ja, du musst auf den Frame klicken und dann gibt es da so ein paar.
Ja, so ganz unten, ne? Nee, also das ist auch schon mit den ganzen Aufnahmen. Also das ist halt, glaube ich, für deinen Anwendungsfall definitiv das bessere Rad, als das Bombcheck war. Und ich glaube, bei den Decals lassen die sich auch wahrscheinlich mit sich sprechen, oder? Wenn du jetzt sagst, pass mal auf, das ist alles ein bisschen viel, ein bisschen klickibunti. Ja,
ich kriege die auch irgendwie wieder runter, falls mir das zu viel wird. Aber es war schon interessant zu sehen, wie sowas dann abläuft, weil das ist ja jetzt schon ein Rahmen, der, wo man ein gewisses Mitspracherecht hat, wie der jetzt vorbereitet wird für einen. Mhm. Und ich konnte da zum Beispiel genau sagen, welche Bohrung ich brauche, welche ich nicht haben möchte. Also zum Beispiel, ich will ja die SWAM E-Tab montieren, also brauche ich keine Bohrung für die I2. Mhm. Das hat das Ganze allerdings dann auch so ein bisschen schwierig gemacht, weil ich mich ja dann wirklich auf eine Sache festlegen musste.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Du schließt damit was anderes aus, um es so umzunennen.
Ja, genau. Ja, und ich war mir eine Zeit lang auch nicht sicher, weil ich hatte auch mal überlegt, ob ich das mit diesen ganzen elektronischen Schaltungen, ob ich das an so ein Rad überhaupt möchte oder nicht zum Beispiel irgendwie eine mechanische Ultegra oder Dura Ace einfach nur oder irgendeine Kamper.
GRX hätte sich jetzt da aus meiner Sicht auch noch angeboten, vielleicht.
GRX ist ja wieder, ist auch wieder für Gravel, oder?
Ja.
Ja, ich, nee, das ist jetzt kein Gravel-Rad, also.
Ja, stimmt, okay.
Nee, aber wenn ich auf jeden Fall so eine mechanische Gruppe montieren möchte an dem Rad, dann brauche ich da wieder spezifische Bohrung für. Die habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe mich jetzt quasi auf eine Sache festgelegt. Also da gibt es jetzt halt keine Bohrung für Schaltkabel. Also das ist jetzt wirklich alles nur für eine E-Tab. Und ja, ist irgendwie so ein bisschen mit einem lachenden und weinenden Auge, weil man jetzt dann doch bei so einem teuren Rad also sich auf eine Sache festgelegt hat.
Ja, aber da gibt es ja noch die AXS am Horizont. Ne?
Ja,
aber
weil die, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied macht.
Nee, zu der E-Tab jetzt auch nicht. Ne? Aber wenn jetzt irgendwann mal, sag ich mal, also ich glaube, es wird immer, oder ich glaube, der Zug an elektronischen Schaltgruppen, der wird nicht mehr aufzuhalten sein. Und dementsprechend wirst du dann auch immer eine Möglichkeit finden, da irgendwie eine elektronische Gruppe dir dran zu machen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, ohne das jetzt zu wissen, aber wenn du bei denen anrufst und sagst, pass mal auf, oder eine E-Mail schreibst und sagst, pass mal auf, hier, ich habe den Rahmen, ich fahre den jetzt 2 Jahre, alles super, alles schön, ich bin total happy, aber könnt ihr mir noch die Bohrungen für das und das machen, ich schicke euch den Rahmen mal zu. Ich glaube nicht, dass dann du eine Antwort bekommst wie, nee, sorry, machen wir nicht, sondern eher so nochmal, du pass mal auf, überweis hier noch die Summe X hin und dann ist das überhaupt gar kein Problem.
Für sowas habe ich auch eine Bohrmaschine.
sagte er, der seine zwei Rahmen innerhalb von kürzester Zeit ruinierte und dann mit der Flex an seinen Rahmen ging. Ich erinnere mich noch, wenn, dann würde ich das eher an den Markus hier, Markus nach Norwegen schicken. Ich erinnere noch an die Geschichte, wie mir er mit seinem Dremel den Steuersatz aus dem Carbonrahmen rausgedengelt hat. Also, da würde ich sehr, sehr freundlich ihn fragen, ob er das machen kann. Aber ich würde mich das nicht trauen. Und ganz ehrlich, ich würde dich auch nicht mit der Bohrmaschine an meinen Rahmen lassen. No way. Nicht, wenn dann nochmal der gleiche Rahmen als Ersatzrahmen da steht. Obwohl dann schon. Allein der Unterhaltungs wegen. Des Unterhaltungswertes wegen. Nee, aber das. Ja. Würde ich nicht machen. Ja, aber schön. Also bin gespannt, ob wir nächstes Mal über den nächsten Rahmen sprechen werden, den du dir ausgesucht hast, anstatt dessen. Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, dass...
Nee, da bin ich jetzt ziemlich fix. Also festgelegt.
Ich möchte aus einem anderen großen, oder aus einem großen Podcast, nicht aus einem anderen, da würde ich ja sagen, wir sind auch einer, sondern aus einem anderen großen, anderen großen Podcast zitieren, dem MTB News Podcast, die gerne aus Bam Boom Bang zitieren, eingelocht. Sozusagen an der Stelle. Schön. Also, ja. Ich bin sehr gespannt. Also, ich glaube, da wirst du dir was Schönes unter den Baum legen.
Ja, könnte ich mir auch denken.
Ich bin ja auch dabei, dass ich so die ganze Zeit grübel, was ich so in der Hinsicht jetzt mal so langsam aufbauen soll oder machen soll. Und also bei mir ist einfach, der Mason kommt leider Gottes vom Budget her für mich gerade nicht in Frage. Was sehr schade ist, aber man kann ja nur mit dem arbeiten, was man hat. Und ich hatte, um vielleicht mal hier so, was mir da gerade durch den Kopf geht, nicht komplett low budget, aber schon dann eher an der anderen Seite der Skala, bewegt sich auch Shirley. Shirley. Mhm. Und da hatte ich jetzt, also nach unserer Gravel-Veranstaltung, habe ich immer schon die ganze Zeit rumgeguckt, was kann man denn da machen und was wäre dann, also das Richie, was ich vom Björn gefahren bin. Das ist ja schon ein fantastisches Rad und sehr schön, aber jetzt noch ein Richie, ich weiß nicht so genau, ob ich mir das hinstellen soll. Da habe ich mal so geguckt und Shirley ist halt, wie du mir damals schon sagst, halt deutlich schwerer. Aber die haben immer so Namen Farbnamen, die man nicht versteht. Also die geben so Fantasienamen und da sollte jetzt eins bald rauskommen namens Periwinkle Sparkle.
Das ist die Name von der Farbe?
Das ist der Name von der Farbe des Rades, genau. Und dann habe ich...
Da kann sich ja jeder was drunter vorstellen.
Ja, und vor allen Dingen, dann habe ich einfach mal, ne, wie man das so macht, also ich habe den Namen der Farbe, wusste ich schon. Und dann habe ich einfach mal was man dann halt so macht, ne, habe ich einfach mal gegoogelt den Namen. Ne, also so, was verbirgt sich unter Periwinkle? Ich dachte mir, vielleicht ist das irgendwie ein Freiheitskämpfer, der immer ein rotes Tuch um den Kopf hatte. Oder keine Ahnung. Und dann war ein bisschen schockierend und ich weiß auch nicht, ob mir das nicht mein Google-Such-Historie so kaputt geschossen hat, dass ich nie wieder irgendwas finde. Habe ich als erst gefunden den Periwinkle Friseursalon in Tuttlingen.
Okay.
Und Periwinkle ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, wie die Blumen heißen, so ein bisschen rosa, so ein bisschen rosa-blau. Und da dachte ich, na okay, so schlecht sieht das ja gar nicht aus. Also ich kann ja mal, ich schicke dir gerade mal meine Google-Search dazu. Und da dachte ich eigentlich, ach, das könnte eigentlich ganz gut klappen. Und war jetzt noch nicht so nach dem Motto, okay, ich bestelle jetzt. weil gibt's auch noch gar nicht. Aber dachte mir, das könnte mir eigentlich fast gefallen. Ne? Hast du das mal aufgemacht?
Was ist das denn? Flieder?
Ja, genau, so Fliederfarben. Ne? Aber so Fliederviolett, ja, genau, Flieder. Und dachte dann so, ja, okay, das könnte, ne, also wenn das jetzt nicht ganz so violett ist und wenn das noch so ein bisschen Blautöne hat, das könnte mir eigentlich gar nicht schlecht.
Ja, da fehlen nur noch die French Nails.
Ja, genau, es waren noch sehr viele Nagelstudios mit in der Auswahl bei der Suche. Also, wie gesagt, bei mir ist alles komplett zerstört an Google-Reputation, die ich mir aufgebaut habe. Und ja, dann kam vor irgendwie auch ungelogen Montag oder Dienstag kamen dann die ersten Bilder von diesem Rahmen raus. Und ich muss sagen, ich war seltenst dann so enttäuscht.
Das ist ja eine ganz andere Farbe.
Ja, komplett anders, ne? Das ist einfach nur ein Blau.
Das ist ein Blauton, ja, Babyblau, ja. Würde ich jetzt sagen.
Ja, genau, einfach Blau. Also ein blaueres, also wenn man sagen würde, beschreib mir mal Blau in Worten, dann würde ich sagen, kauf dir mitten als Special Pinkelwinkel und dann hast du ein blaues Rad. Also war ich ein bisschen, naja, also bin ich runtergekommen und dann habe ich so weiter überlegt und dann habe ich nämlich gesehen, auf der Seite von Richie, also auf deren Webseite, da habe ich irgendwas gesucht, ich weiß nicht mehr was, und bin da auf ein Bild gestoßen, das schicke ich dir auch mal, das irgendwie so ein Rad gezeigt hat, was mir überhaupt nicht bekannt vorkam. Also so gar nicht. Also habe ich noch nie gesehen. Und dieses Rad, also beziehungsweise dieser Rahmen, war dann in einem Farbton, wie finde ich das denn? Copy link to tweet. War dann in einem Farbton, der mir auch sehr gut gefiel. Und wie man das dann heutzutage macht, ne, da habe ich einfach mal hier so Richie angetwittert und habe gesagt, ey, sag mal, was ist das überhaupt? Was ist das für ein Rahmen? Weil der war auch mit so halb zugeparkt und Taschen dran und so, ne, konnte man nicht so richtig, also da wusste man nicht so genau, was sich dahinter verbirgt. Und vor allen Dingen, was das für eine Farbe, weil ich finde die Farbe wirklich sehr, sehr nett. Also wenn ihr das Bild jetzt auch mal, ich verlinke das an der Stelle einfach.
Ascent heißt die Farbe?
Nee, so heißt der Rahmen, du Pfeife. so heißt der Rahmen heißt Ascent, ist irgendwie so, kann alles, aber nichts gut. Rahmen offensichtlich. Aber dieses Rot, dieses Weinrot oder wie man das auch, Heritage Red oder keine Ahnung, wie man das nennen mag, das gefiel mir ausgesprochen gut.
Out of the line for a couple of years.
Yes, das war die schlechte Nachricht. Aber dann haben die mir auch geschrieben, aber hier, bleib dabei, ne? Vielleicht kommt da in ein paar Monaten was. Naja, und da ich es ja eh jetzt nicht super eilig habe, war ich da eigentlich, bin ich da jetzt ein bisschen
angefixt.
Ja, das gefällt mir schon. Man weiß jetzt nicht, was kommt. Ne? Also es könnte jetzt irgendwie so ein komischer Mountainbike-Rahmen sein, es könnte so ein Outback sein. Und wie heißt das? Outback? Ich weiß nicht, Outback, glaube ich. Ne? Wenn es ein Road Logic wäre, wäre blöd, weil den habe ich ja hier stehen. Aber bin ich ein bisschen fiebrig geworden. Aber mal gucken. Also bei mir als, also ich hätte es sehr gerne, aber ja, ich warte ja noch auf so scheiß Rechnungen, die ich bezahlen will, aber die nicht kommen. Was sagst du denn zu der Farbe? Sag doch mal was.
Ja, ich habe ein Polohemd in der Farbe. Das
ich habe ein Polohemd. Ist das ganz oben im Schrank, weil du es oft anziehst, oder ist das eher hinten links?
Es ist ziemlich neu, also von daher ziehe ich es noch ganz gerne an. Ja, nee, die Farbe mag ich, wollte ich damit eigentlich sagen.
Ja, also klingt sehr überzeugend.
Ich wollte meine Bewunderung damit zum Ausdruck bringen.
Ist nicht titanisch genug, oder was? Ich finde das...
Ah, apropos Titan, übrigens ein Detail noch von dem Mason.
Mason, ich höre immer nur Mason. Ja, nee, schieß los.
Das Tretlager, wie das eingebaut ist. Also nur momentan hat man ja überwiegend Pressfit.
Das was? Nein, Schwan. Ja, also.
Ja, auf jeden Fall haben die sich hier für mehr was Traditionelles entschieden, und zwar 68 mm BSA-Gewinde.
Ach, so wie das Sully zum Beispiel auch.
Die haben das auch, okay. Ja, einfach nur, weil diese Pressfit-Dinger oft zum Knacken neigen. Also wenn man Pressfit hat und sich öfter mal über Knackgeräusche wundert, hatte ich auch schon, dann liegt das oft an diesem Innenlager. Naja.
Ja, also ne, das, also es gibt genug Leute, die auch auf diese Innenlager schwören. Ich bin auch jemand, der eher, also wenn, das wird ja meistens nicht, also du kannst ja nicht aussuchen, ne, nämlich das oder das. Ich bin auch eher ein Freund von diesen normalen BSA 6873er Lagern oder den T47, jedenfalls irgendwas Geschraubtes. Ja. Und dann lieber, also ich finde auch, dass das eine über jede Zweifel erhabene Herangehensweise ist, diese ganz klassischen Innenlager. Und ja, gibt es ja auch, ne, BSA könntest du ja dann auch theoretisch später das für eine Red E-Tab oder eine AXS vielmehr, so ein DAP-Innenlager, das gibt es ja auch geschraubt dafür. Also das ist ja ein Standard, der sich schon so lange etabliert hat, den wird es, glaube ich, auch sehr, sehr lange noch weitergeben.
Ach, dann kann ich meine Kurbel weiterverwenden, dann brauche ich nur ein anderes Innenlager.
Ich weiß jetzt nicht, welche Kurbel du da genau hast, um ehrlich zu sein.
Ja, irgend so eine SWAM E-Tab. SWAM Red Kurbel.
GXP oder 30, BB30. So. Oh. Wir gucken uns das mal in Ruhe an, was du da hast.
Ja, ja.
Gucken wir mal, was wir daraus machen.
Eins von beiden.
Ja, eins von beiden oder auch beide. Ich hatte meinen Kunden vor sehr, sehr langer Zeit, als ich noch anders gearbeitet habe, der kam mit einem Rahmen an, der war original auf der einen, das war ein Pinarillo Nachbau aus China, und der hatte auf einer Seite, also das Tretlager war in der Mitte sozusagen, konnte man halbieren, und auf der einen Seite war es geschraubt BSA und auf der anderen war es Pressfit.
Was?
Ja, das war irgendwie komplett, haben sie es komplett verkackt bei Montage. Keine Ahnung, haben sie wahrscheinlich zwei verschiedene Hälften aneinander geschraubt, aneinander gebacken, miteinander gebacken, die nicht zueinander gehörten. War ein kompletter Haufen, das Stück. Naja, hat er nicht glauben wollen vorher, als wir es ihm gesagt haben. Hinterher hat er dumm geguckt. Nun ja, manchmal muss man auch Sachen lernen. Ja, also vielleicht mag irgendein
Pinarello nur 200 Euro kostet, sollte man sich vielleicht doch schon
mal. Nee, das hieß ja auch nicht Pinarello, sondern Pinarillo. Das war ja noch das Beste daran.
Okay.
Ja, jetzt hast du mich mit den Essen. Ich glaube, ich muss mir das jetzt sofort irgendwo besorgen. Habe ich so. Das hat mich geärgert. Es gibt eine BMW Essent. Nee, Motorrad. Das ist ja komisch. Motorräder, Motorroller, Autoroller. Also Fahrräder und Zubehör. Dieses eBay Kleinanzeigen ist auch die Pest überhaupt. Gibt's nicht. Naja. Machen wir einfach mathematisch weiter. Du hast viel Freud und Leid in den letzten Tagen im Punkt auf Schuhe erlebt.
Ja. Ich hatte mal das Bedürfnis, mir neue Schuhe zu kaufen, weil beim Bikefitting, da kam ja unter anderem bei heraus, also so ein paar Tipps, worauf ich beim Schuhkauf achten sollte. Also zum Beispiel eher breitere Schuhe. Ich wusste gar nicht, dass es sowas auch gibt. Aber okay, es gibt so ein paar Marken, die haben sich darauf spezialisiert, ihre Schuhe in, ich glaube, die haben insgesamt 5 Breiten anzubieten. Und das ist diese Marke Lake. Und ja, damit habe ich mich mal rumgeprügelt und ein bestimmtes Modell davon bestellt, und zwar MX-237 heißt das, von Lake. Und ja, es war eigentlich zu schmal. Also ich hatte gedacht, dass, also es war jetzt so regular fit, also normale Breite, und die Leute vom Bikefitting sagten, dass die wären schon breiter als normale. Ich sollte das mal ausprobieren, aber Pustekuchen, die waren genauso breit wie normale vergleichbare Schuhe. Also wieder zurückgeschickt und mir die X-Variante bestellt von diesen MX-237. Das X steht für White. Mhm. Ja, und da war ich dann doch ziemlich überrascht. Die waren nämlich noch schmaler. Also was da schiefgelaufen ist, weiß ich auch nicht. Also
wie heißt denn MX-237?
Genau, und die gibt es auch als MX-237-X. Und dieses X, ja, wie gesagt, steht für White. Und damit mit White ist gemeint die Breite im Vorfußbereich. Und Lake hat da auch extra auf der Webseite so einen Rechner, wo man einfach mal die Breite seines Vorfußes ausmessen kann, und dann schaut man nach, welche Schuhe da am besten geeignet sind. Und das sind halt bei mir nach Nachmessen genau diese MX-237. Aber wie gesagt, die eigentlich weiter sein sollen, die waren bei mir aber schmaler vorne. Also da muss irgendwas schief gelaufen sein. Also jetzt nicht bei mir, sondern bei der Herstellung. Keine Ahnung. Also stand natürlich auch das Richtige am Karton. Nicht, dass mir da irgendwas versehentlich falsch zugeschickt wurde. Es war irgendwie ziemlich ernüchternd. Und dann, dann kamen da noch so ein paar andere Schuhe ins Spiel. Ich hatte nämlich von Rafa so einen Gutschein geschickt bekommen über 15% oder 20% irgendwie sowas. Und dann habe ich mal geguckt, was die nochmal so ein Angebot hatten, weil ich hatte da noch so im Hinterkopf, dass die auch mal Schuhe vorgestellt haben. Und ganz interessant auch Schuhe, die quasi so ein Mischding sind. Also mit MTB-Pedalplatten, aber sehen fast aus wie Rennradschuhe. Und das sind diese Explorer-Schuhe. Und ja, die habe ich mir bestellt.
Fand ich auch schick. Also ich finde die auch, die sind ja, die gehen so ein bisschen in Richtung des Giro Empires, ne, mit dem Schnürsenkel da dran. Also vorne trotzdem einen Klettverschluss. Ich weiß auch das, oder ich bin mir sehr, sehr sicher zu wissen, dass die ersten Exemplare von ihren Schuhen von Giro gemacht wurden, sozusagen Auftragsarbeit, wie auch die Handschuhe teilweise. Und deswegen da zumindest zu Beginn ja auch Leute dran waren, die irgendwie damit zumindest wussten, was sie taten.
Okay, diese Schuhe habe ich dann ein paar Tage getragen und dann erst festgestellt, dass die an meinem linken Sprunggelenk extrem drücken. Mhm. Das ist natürlich ärgerlich, weil am Anfang war das nicht und dann hatte ich auch schon die, die Cleats unten an den Schuhen befestigt und damit natürlich die Schuhe beschädigt quasi, ne, weil die drücken sich ja so rein in die Sohle. Aber okay, ich konnte die bei längeren Strecken nicht tragen und länger meine ich jetzt so ab 50 Kilometer oder so. Also das linke Sprunggelenk, das tat richtig weh und dann fing das auch noch an so komisch zu quietschen. Also das liegt irgendwie an dieser Lasche im Schuh, die hat irgendwie, wenn man tritt, ist die irgendwie in Bewegung und dann quietscht das. Ich hab die dann noch eingeschmiert mit Schuhcreme, weil ich mir dann dachte, dadurch reduziere ich die Reibung, aber das hat irgendwie nichts geholfen. Naja, und dann habe ich die frustriert wieder eingepackt und dann Rafa zurückgeschickt und die haben sie auch anstandslos zurückgenommen.
Okay, krass.
Ja.
Also mit schon verbauten Cleats und draußen gefahren, das finde ich schon, also da muss die Marge schon ordentlich sein und die einige an Schuhen verkaufen, dass sie das so anstandslos zurücknehmen können. Alles.
Ja. Ja, ich finde es auch irgendwie ein bisschen blöd. Also ich
ja, nee, du machst das ja nicht um, ne? Also hätten die jetzt gesagt, pass mal auf, können wir nicht zurücknehmen, sondern nur mit einem Abschlag von X%, dann hättest du ja wahrscheinlich auch gesagt, okay, ist halt so, ne? Ich habe es ausprobiert, es hat nicht geklappt. Muss man dann in Kauf nehmen, finde ich. Also das wäre meine sportliche Einstellung in dieser Situation wahrscheinlich und gehe ich mal von aus bei dir auch so.
Ja. Eigentlich fand ich es ja mal ganz interessant, weil man jetzt hier halt auch das mit den Schnürsenkeln ist halt mal wieder was anderes, sonst hat man ja fast nur irgendwie so Klettverschluss oder diese Drehverschlüsse, diese Boa oder ähnliches.
Da ergab sich dann auch diese Twitter-Diskussion, die ich so am Rande mal verfolgt habe oder mitbekommen habe.
Ja, also ich meine, ist ja irgendwie so, Schnürsenkel gibt es halt schon seit Anno Tuck und das wird natürlich dann auch von vielen eher als altbacken bezeichnet und man ist ja mittlerweile schon viel weiter und ja. Es hat auch diverse Nachteile. Also man kann nicht mal eben zwischendurch die Schuhe irgendwie lockerer einstellen. Dafür muss man erst anhalten, vom Rad runter, Schnürsenkel aufmachen, dann irgendwie anders einstellen. Und
also ich glaube, da gibt es auch jetzt nicht, da kann man nicht sagen, da gibt es nicht richtig oder falsch, sondern das ist Meinung. Und meine Meinung dazu ist ganz klar. Also ich jedes Mal, wenn ich Schuhe hatte mit Schnürsenkeln, also was mir mal jemand, der für einen großen namenhaften Vertrieb von auch unter anderem Schuhen in Deutschland tätig ist, da war halt so der ganz klare Meinung, hat Vorteile und hat Nachteile. Und deswegen haben wir beides im Angebot. Und der Vorteil ist ganz einfach, dass die Kraft nicht nur an zwei oder drei Punkten ansetzt, sondern einfach sehr, sehr viele Angriffspunkte hat und deswegen optimaler verteilt werden kann. Ich glaube,
alles okay?
Ich weiß nicht, was das war. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas, das macht hier Geräusche unterm Tisch. Also wenn ich gleich explodiere, dann lad die Folge noch hoch. Ja, dann ist das mein Abgang sozusagen.
Es hört sich freundlich an.
Ja, ist klar. Ich weiß nicht. So, gucken. Setzt so verschiedene an verschiedenen Kraftpunkten an und verteilt die Kraft besser, die auf den Fuß wirkt und ist deswegen manchmal bei problematischen Füßen besser. Aussehen kann man jetzt, also ich find's schick teilweise. Ne? Also kann schick sein. Der Punkt, dass man das nicht so schnell einstellen kann während der Fahrt, ist absolut valide und richtig. Habe ich auch seltenst das Bedürfnis gehabt bisher, ne? Also außer wenn man jetzt vielleicht mal irgendwie eine sehr, sehr lange Fahrt gefahren ist und die Füße deswegen sehr viel Blut abbekommen haben. Aber dann hält man ja eh zwischendurch auch mal gerne an nach irgendeiner der fünften Stunde, um mal was zu trinken und so. Und es danach zu justieren, finde ich auch völlig in Ordnung, jetzt nicht übertrieben. Also deswegen bin ich eher so beim Team Hey und nicht beim Team Nay. wobei ich halt auch die Argumente dagegen nachvollziehen kann. Ja. Aber wenn du Tour de France-Fahrer damit teilweise gesehen hast, die damit gefahren sind, dann ist das ja immer noch auch so, dass sich die verdienen ihr Geld damit und wenn die es machen, kannst du ja nicht komplett für den Arsch sein. Ich bin immer noch ein großer Fan von den Giro Empiren in reflektierend. Hast du die mal gesehen? Ja, ne? Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
Ja, auf dem Foto, ja.
Es gibt so einen Videoclip von jemandem, der die trägt, eine Werbung von Giro bei einem Kriterium, bei dem Retour-Kriterium in New York, sag mal schnell, New York, glaube ich. Dringend anschauen. Naja, aber war ja, nichts damit?
Nee, also auch diese Schuhe, die waren, also von der Detailverliebtheit, also das war echt schön gemacht, also ist halt, die sehen halt auf den ersten Blick sehr schlicht aus, wenn man die sich dann allerdings genau anguckt, dann merkt man, wie viel Gedanken sich man da gemacht hat, also diverse Teile des Schuhs, also haben mir echt gut gefallen, aber gut, jetzt sind sie wieder weg und dann ging es weiter in der Odyssee. Dann habe ich halt geguckt, von welchen anderen Herstellern, weil mit Lake war ich dann erstmal durch und mit Rafa auch, von welchen anderen Herstellern es breitere Schuhe gibt. Da gibt es zum Beispiel Giro, die haben so ein paar. Oder halt auch von Sidi gibt es ein Modell. Und zwar das Sidi Mega, die heißt nicht Sidi Mega, die Mega ist nur die Bezeichnung des Schuhs. Wie heißen die nochmal? Auf jeden Fall.
Eigentlich auch breite.
Ja, also Mega, also diese Schuhe, die gibt es halt als Mega und als Nicht-Mega. Und
also du hattest Draco.
Draco?
Also zumindest so, wie ich es erinnere und zumindest unseren Aufzeichnungen nachfolgend.
Ne, warte mal, Sidi Dragon 5 SRS Mega.
Oder Dragon, ja.
Genau. Ja, und Sidi-Schuhe sind ja meistens zu klein. Also sollte man die in der Nummer größer bestellen. Ich habe 46,5 meistens und 47 erschien mir dann zu knapp. Also habe ich 48 bestellt. Und die waren dann riesig. Also die waren viel zu groß. Vorne der Fußraum, da war noch so viel Platz, hätte ich nur locker meine Hand mit reinstecken können. Und
Ey, Fuß und Handschuhe in einem, super.
Ja. Ja. Ist halt irgendwie blöd. diese Schuhwahl, also ich finde das gerade als extrem anstrengend. Also.
Aber wenn du mal so zurückguckst, also ne, wenn ich spiele jetzt mal so das Spiel mit dem Kunden, ne? Also, was hast du denn bisher für Schuhe gehabt, mit denen du zufrieden warst und so, mit denen du gut klarkamst?
Die letzten Schuhe waren von Mavic.
Ja, und damit bist du gut klargekommen.
Ja, die waren ein bisschen zu weich. Also Sohle war zu weich und die sind halt auch zu schmal. Also die, deswegen habe ich da oft so ein Druckgefühl an den Seiten bei längeren Touren. Das gibt sich dann nach ein, zwei Stunden, aber deswegen wollte ich halt mal was Breiteres haben. Und von Mavic zum Beispiel, da gibt es einfach nichts Breiteres.
Die machen sozusagen das ein Raumkonzept, ne? Also die haben nichts Breiteres. Also wenn es breiter sein soll noch, ne? Also was mir dann noch einfällt, was man dann ausprobieren könnte, vielleicht weiß auch noch ein Hörer irgendwas zusätzlich. Shimano hat noch immer breite Modelle.
Die hatte ich ja auch ausprobiert, fällt mir gerade ein. Irgendein Topmodell von Shimano.
Ach ja, die Sphere. Die Sphere.
Ja, genau.
Was war damit?
Die waren zu klein. Also habe ich die nicht auch in 48 bestellt? Also total verrückt. Oder 47. Die waren auf jeden Fall viel zu eng. Und ich hatte extra, die gibt es auch in normal und in breit. Und ich hatte die breite Variante. Und also die waren geschnitten wie normaler, schmaler Schuh.
Okay. Dann fällt mir nur noch die, leider gibt es ja den Backofen von Shimano nicht mehr. Da konnte man sich ja quasi seine Schuhe backen. Beziehungsweise vom Händler backen lassen.
Ja, das Prinzip gibt es bei Lake auch.
Okay. Ja, ansonsten fällt mir, glaube ich, nur noch wirklich Giro ein, die ja diese HV-Schuhe machen, High Volume.
Ja. Ja, vielleicht muss ich die nochmal ausprobieren. Aber die sind nicht, die sind halt wieder schwerer und das ist eher vom Preissegment so, ja, knapp unter Mittel. Also,
das würde ich aber nicht so unterschreiben. Also ich gucke mal gerade Cycling-Shoes. Die haben nämlich, und jetzt kommt es, schnell dich an, das weiß ich auch noch, das Beste aus beiden Welten, wie ein früherer Kollege immer sagte, vereint und haben Schuhe mit Schnürsenkeln und einem Seitenverschluss.
Okay.
Ja.
Abgefahren.
Das nennt sich Techlace bei denen, glaube ich. Ich gucke jetzt mal, welche High Volume. Also, ja, die da haben, das ist hier nur so sortiert. Also muss man schauen, das sind diese ganzen Schuhe, wo so ein HV dran steht, so war es zumindest früher. Die gibt es Midnight Blue Collection, Men's Dirt Shoe, Men's Area Shoe. Ist natürlich blöd, wenn die das nicht so sortieren, dass man das direkt sieht. Während der Sendung jetzt bei Google ist auch ein bisschen blöd, aber da muss man gucken unter den ganzen HV oder W. Kann das sein, dass...
Ja, ich meine HV sind die ganzen Breiten von Giro.
Genau, High Volume. Würde ich mal probieren. Also ich habe jetzt von Giro relativ teure Schuhe und relativ günstige Schuhe. Also so ein Empire VR90, das ist so Also wenn du da Geld loswerden willst, kannst du auch $300 bezahlen, um es mal so zu sein. Ja. Aber es sieht auch gerade nicht so aus, als wenn die alle Schuhe auf ihrer Seite hätten irgendwie. Also weiß auch nicht, ob die sich da wieder mal im Umbruch befinden oder was. Die Seite von Giro ist in der Hinsicht nicht besonders aussagekräftig, finde ich. Aber da würde ich mich vielleicht mal umgucken und das mal vorsichtig. Also muss natürlich einem auch designmäßig gefallen. Aber die haben gerade sehr, sehr wenig und bald steht auch die Eurobike vor der Tour, wo gerne mal was Neues vorgestellt wird in Kürze. Deswegen lohnt es sich da vielleicht auch noch mal so ein bisschen, ganz kleines bisschen zu warten. Wohnt ihr so nah am Flughafen oder ist das bei mir?
Nee, das ist hier. Hier ist Flugschneise für Düsseldorf, ja.
Ach, so nah ist das? Ja, stimmt.
Hm. Ja, die sind hier 400 Meter über ein Haus, fliegen die.
400 Meter?
Mhm. 400 bis, 400, bis 500.
Ach.
Und das ist je nach Wetter, hört man die dann mal. Und jetzt haben wir gerade das Pech, dass bei der Aufnahme hier das Wetter so ist, dass die hier drüber fliegen.
Also ich habe zum Beispiel, wir wohnen ja auch gar nicht so weit weg vom Flughafen. Bei uns hält sich es zum Glück einigermaßen in Grenzen. Ich schicke dir mal einen Link zu einem Schuh, der zum Beispiel so ein HV ist, der dem ähnelt, den ich auch benutze. Also vielleicht wäre das auch noch eine Option. Würde ich mir durchaus mal gucken. Und ich habe auch welche, die Privatier, die jetzt auch nicht so teuer waren, mit denen ich aber echt fantastisch zurechtkomme. Aber ich muss auch sagen, dass ich bei dem Giro Fußbett oder woran das auch immer liegen mag, funktioniert bei mir einwandfrei. Also ich bin die Privatier damals das erste Mal gefahren, direkt bei einer Veranstaltung und habe die, glaube ich, das erste Mal überhaupt noch auf Fuß gehabt.
Ach, diese Transport sind für Rennrad, ne? Also ich sehe gerade 3 Loch, also ich wollte jetzt welche für 2 Loch.
Ach so, ja, ich habe jetzt mal relativ unorganisiert dir nur das mit HV oder so zugeworfen, was ich da finde.
Auch mal interessant zu sehen, was überhaupt so möglich ist, wie viel Geld man ausgeben kann in Schuhen. Also da wurde ich echt nochmal gut eines Besseren belehrt. Also ich dachte so, bei 300 € ist doch bestimmt Schluss, aber
nee. Muss
ich gucken. Also von Scott, das ist somit das Teuerste, was ich gesehen habe. Da gibt es Schuhe, RCSL heißen die, für 499 €. Also wer da mal ein bisschen was loswerden will, die Möglichkeit gibt's.
Also bei Giro kannst du auch, da habe ich auch letztens gesehen, knapp 425, also ich habe jetzt nur die Dollarpreise da gesehen, aber das wird noch, entweder das habe ich geträumt oder kann sein, dass ich das auch geträumt habe. Ich meine letztens gesehen zu haben von Mavic Schuhe für einen Preis, der das nochmal ein bisschen toppt. Ich schicke dir gerade mal den Link, bevor ich es jetzt hier dann auch in der Sendung sage, damit wir dann eine Reaktion mitbekommen. Also ich sag mal so, kann man machen, muss man nicht. Und zwar nicht nur, weil das eine Limited Edition ist, also davon gibt es auch noch andere Versionen, die auch...
Edition Comet Ultimate.
Genau.
700 €. Alter Schwede.
Ja, es gibt es auch die als Nicht-Limited Edition, ne? Also es ist jetzt nicht nur so, dass das irgendwie jetzt wegen der Limited Edition so
wird. 420 Gramm, das ist dann wahrscheinlich das Gewicht von einem Paar, oder?
Ja, davon gehe ich aus.
Weil von einem Schuh wäre eigentlich nicht so.
Nee, das ist das Paar. Gibt es auch nochmal als Nicht-Limited Edition für den optischen
700 €.
Ja, also ne, da, nur damit du dir mal the sky is the limit, also da geht es noch ein bisschen höher. Ich glaube auch nicht, dass das nötig ist und ich bezweifle auch, dass das ein Schuh ist, der wirklich in der Praxis funktionieren wird. Also
sieht aus, als wäre der nur aus Carbon.
Nee, das ist so eine im Prinzip eine Carbonhülle, die deswegen auch die Ausstanzungen, der so eine Art Innenschuh hat, der da reingesetzt dann wird. Also ich glaube mehr, dass so ein Proof of Concept und nicht mehr. Also ich würde da lieber meine 120 € Privatier oder Dollar Privatier finde ich da angemessener. Sowohl im Preis als auch im Fahrverhalten. Ja, aber vielleicht hat noch irgendeiner, wir haben Hörer mit verschiedenen Gebrechen. Vielleicht hat da ja jemand noch eine Empfehlung für dich oder hat noch eine Idee für High Volume. Also wir haben Shimano durch, wir haben Sidi durch gespielt, Giro, vielleicht hat da jemand Erfahrung mit den High Volumes. Oder vielleicht trägt doch jemand die 700 Mavic. Würde mich auch mal interessieren, ob das auch noch eine Option ist. Ja. Machen wir noch die 3 Themchen, die wir da noch so unten am Eck haben, vielleicht.
Ja.
Transcontinental habe ich dieses Jahr nur so ganz wirklich am Rande verfolgt. Das Einzige, das ich mitbekommen habe, eine Dame, die auch schon einmal zu Gast hier war, hat sich selber direkt als schockverliebt in die diesjährige Gewinnerin bezeichnet. Eine Krebsforscherin, die Klavier spielt und allen Männern weggefahren ist, um das mal auf den Punkt zu bringen.
Ja, genau. Fiona Kolbinger. Und die hat das ganze Ding abgerockt, sozusagen. Nach 10 Tagen irgendwas als erste durchs Ziel gekommen. Und das ist natürlich schon beeindruckend. Vor allen Dingen, weil erste Frau. Und dann auch noch mit, also es war jetzt schon ein recht deutlicher Abstand zum Zweitplatzierten, der dann wieder ein Mann war. Und ja, sie hatte scheinbar einen guten Lehrer. Also es gibt diesen, ich weiß nicht genau den Nachnamen, Björn so und so heißt der. Der ist auch recht populär in dieser Langstreckenszene. Der hat allerdings Sitzprobleme und das ist halt ein guter Freund von ihr. Und ja, der hat dir da wahrscheinlich so ein paar, ein, zwei Dinge als Tipps mitgegeben, tippe ich mal.
Ein, zwei Tipps mitgegeben ist gut. Also kann man nur seinen Hut verziehen. Ich habe, was ich mir gewünscht hätte, was nicht passiert ist, ich habe irgendwo auch so einen Tweet gesehen an das ZDF Sportstudio. Hier, das wäre mal jemand zum Einladen und nicht den nächsten Fußballer. Und das war etwas, was ich gerne so 25 Mal unterschrieben hätte. Weil wenn man schon mal so eine Person aus Deutschland oder sich so stolz auf einen Sportler oder Sportlerin in dem Fall natürlich sein kann, wenn es auch eine in Anführungszeichen Randsportart ist, dann, dass das nicht so da gewürdigt wird oder so einer Bühne gegeben wird, ist wirklich einfach nur traurig.
Ja, das wird irgendwie gar nicht wahrgenommen.
Ja, genau. Das ist das einzig Traurige daran, was ich finde. Aber ansonsten, kann man einfach nur sagen. Ne? Also einfach auch 4 Stunden Schlaf pro Nacht und ansonsten immer weitergefahren, ne?
Ja, genau. Also das ist ja eh das Geheimnis hier, wenn man solche Touren vor sich nimmt. Eigentlich, ja, man muss so viel wie möglich fahren. Also jetzt, das hört sich jetzt banal an, aber es geht halt darum, möglichst wenig zu pausieren. Also weniger die Geschwindigkeit, klar ist die auch wichtig, aber wichtiger ist es, dass man immer fährt. Mhm. Und das hat sie durch ihre, also sie hat ja auch echt wenig geschlafen. Irgendwann mal nur 2 Stunden und dann direkt weitergefahren. Da hat sie auf einmal festgestellt, sie führt. Übrigens auch sehr interessant, von TCR gibt es einen Podcast in Kooperation mit Komoot. Mhm. Und die haben auch ein Interview mit Fiona und das geht irgendwie 40 Minuten. Und das ist wirklich super interessant, also kann ich nur empfehlen.
Ja, werden wir an der Stelle dann hoffentlich verlinkt bekommen. Hier sammeln alle Infos. Sie wird uns nicht hören, aber wir gratulieren trotzdem von ganzem Herzen und sehr, sehr aufrichtig, voll Demut und Bewunderung. Ich fand es lustig, danach hatte sie ja das Problem, dass sie ihr Fahrrad nicht irgendwie ins Auto bekommen hat. Und sie frug dann via Twitter rum und da wurde ich angetwittert, weil ich ja das gleiche Auto damals auch hatte, diesen Fiat 500. Und sie hat ja, jetzt habe ich zumindest mit ihr eine Sache gemeinsam, dass wir einmal das gleiche Auto hatten. Und ich glaube, habe ich das richtig mitbekommen, dass sie jetzt Paris-Brest fahren wird?
Ja, sie ist ja gerade in Brest.
Okay.
Oder in einem Nachbarort da, der irgendwie so ähnlich heißt. Sie fährt halt am Sonntag auch Paris-Brest-Paris mit. Also wird sie von Brest nach Paris fahren, dann wieder nach Brest und dann wieder nach Paris.
Ja, wenn man sonst schon alles hat, ne?
Ja, und sie freut sich, das sagt sie auch in diesem Interview, also ich kann jetzt nur zitieren, sie freut sich halt total auf Paris, Brest, Paris, weil das halt dann wieder so eine entspannte Veranstaltung ist, also es wird eher so eine Genießertour, weil das ja einfach nur eine riesige Party ist mit den ganzen Leuten, die einen da unterstützen und also das ist ja wohl wirklich so, also dass da viele Franzosen, das ist ja ein Riesenvolksfest, die stehen da wirklich rund um die Uhr an der Straße und geben da selbst gebackenen Kuchen aus und Getränke und so weiter. Also verhungern tut man da nicht.
Nee, das glaube ich beim besten Willen nicht. Nur ist es halt so, wie ich finde, also im positiven Sinne unvorstellbar, dass da irgendwie, ne, dass man das als entspannte Geschichte da sehen kann. Also kann ich nur wirklich den Hut nochmal 3, 4, 5 Mal vorziehen.
Ja, also sie hat auch wieder gute Beine. Das hast du auch noch erzählt.
Ja, ich meine, war ja ein gutes Training, ne? Wie lange ist das jetzt her? Also, das Chance gesehen, wann war die Zieldurchfahrt? Weiß ich gar nicht, jetzt habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Auf jeden Fall, ne, jetzt ein Ruheblock und dann mit den Beinen wieder los. Also, wow. Also, und vor allen Dingen jetzt jemand, ne, also man sah ja diesen Tweet, wo sie dann irgendwann so da irgendwo angekommen war und nochmal Klavier spielte, ne, und dann ist das auch noch jemand, der, keine Ahnung, eine Forscherin ist, also jetzt nicht jemand, keine Ahnung, manche Radprofi kann man ja auch vor der Leistung die groß bewundern, aber die machen in ihrem Leben auch nichts anderes. Und aber jemand, der dann auch noch so etwas macht, dann.
Ja.
Da fehlen einem die Worte ein bisschen.
Also da war irgendeine Kontrolle, ne? Und mit irgendeinem Hotel als Kontrolle und in der Hotellobby stand halt ein Klavier. Und was macht sie? Sie setzt sich ans Klavier und spielt da erstmal ein bisschen.
Ja. Mache ich auch immer. Ich, wenn ich mal das Transkontinental fahre, dann packe ich auch meine Querflöte hinten in den Rucksack rein.
Ja.
Und bring mir selber die Flötentöne nochmal bei. Mann.
Aber, schon beeindruckend.
Ja, aber alles, was ich, also ich habe da jetzt nicht viel mitbekommen, aber alles, was ich so am Rande mitbekomme, ist das ja auch so ein total allürenfreier, also zumindest nach außen hin, muss man immer sagen. Allürenfreier, netter, zugänglicher Mensch, ne? Und dann könnte man, ich finde, solchen Menschen gönnt man das jetzt noch viel mehr, wie man es früher ja auch Jan Ulrich eher gegönnt hätte als dem Lance Armstrong, der verbissen auch noch nach dem letzten Sekündchen da irgendwie um das letzte Sekündchen kämpft, ne? Also das einfach schön, also kann man, freut man sich dann auch lieber oder gerne, oder freut man sich noch mehr mit, als man sonst vielleicht sich eh darüber gefreut hätte.
Ja, sie ist 24 und ist schon irgendwie Doktor. Also ich meine, ich habe das richtig verstanden, dass sie schon promoviert hat. Schon beeindruckend.
Ja, es gibt halt so Menschen, da denkt man sich immer, mein Gott, die hat deren Tag eigentlich 50 Stunden oder so, dass man das alles irgendwie schaffen kann. Also ich hätte gerne, wenn mein Tag 50 Stunden hätte, aber vielleicht gibt es Menschen, bei denen das so ist oder die irgendwie so eine Zeitschleife reisen. Naja, also Glückwunsch nochmal unsererseits und dann alles Gute für Brest-Paris. Vielleicht fällt ihr dann noch ein, dass das die Idee doch doof war, dass sie in Brest ihr Auto noch stehen hat und fährt dann nochmal zurück. Würde jetzt wahrscheinlich auch niemanden wundern, wenn das noch kommen wird. Unvorstellbar. Was haben wir noch? Strava Cuts of Real Life. Habe ich ganz am Rande mitbekommen. Vielleicht kurz zur Einordnung. Real Life war eine Plattform, der du Zugriff auf dein Strava-Profil gegeben hast. Welche dann im Nachgang, nachdem du eine Strava-Sache hochgeladen hast, dir dann eine Art grafische Darstellung auf einer Karte gegeben hat, sodass es nochmal abfliegen konnte, sozusagen. Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt nie so richtig war eine Spielerei für mich irgendwie. Also war jetzt nichts, was mir sehr viel bedeutet hat. Ich meine, vielleicht sind da meine Touren auch zu unbedeutend dafür. Das kann natürlich auch sein. Aber die Leute von Real Life waren erstmal ein bisschen angepisst.
Ja, genau. Also früher war das halt so, dass die Strava API für die Real Life Webseite zugänglich war und das, da hat Strava den Stecker gezogen. Also man kann nicht einfach von seinen Strava Activities irgendwelche Real Life Karten, Videos mehr erstellen. Und das kam ziemlich überraschend auch für die WeLife-Leute.
Ja, einerseits denke ich mir auch so, mein Gott, Strava, also solange sie jetzt kein Geschäftsmodell beinhalten, also solange sie nichts haben und vielleicht täusche ich mich da und habe das nur auch noch nicht gesehen, ne, solange sie kein Geschäftsmodell haben, was dem widerspricht, also ne, klar, die wollen nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, aber also ihr könnt ja sagen, ne, pass mal auf, WeLife hier, entweder ihr bezahlt jetzt für den Zugang in die API, dann könnt ihr das haben, das fände ich ja legitim, oder sagen, pass mal auf, wir haben hier Service AB, der macht das Gleiche und das ist jetzt Teil unseres Premium-Modells, deswegen möchten wir nicht, dass ihr das macht. Fände ich dann nachvollziehbar, aber so, hatte sie eigentlich nicht zu stören. Andererseits denke ich mir aber auch immer, hey, wenn du dein Geschäftsmodell nur in Abhängigkeit von anderen hochziehst, ne, weil im Prinzip musst du ja, wenn du das so machst, wie es die Live gemacht hat, musstest du ja jederzeit damit rechnen, dass irgendwie sowas mal passieren könnte. Ne? Mhm. Das ist halt auch so irgendwie, keine Ahnung, das ist wie soll man das sagen? Also, fällt mir jetzt kein anderes Beispiel ein, aber so, ohne das Böse zu sagen, aber sich so da so dran zu heften und so, ne? Also was wäre, wenn morgen Strava pleite gewesen wäre, ne? Oder hätten den Dienst einfach abschalten müssen, warum auch immer, ne? Weil Präsident Trump es sagt, dann hätten sie auch blöd da gestanden.
Ja, also Strava stört sich da irgendwie dran und die haben auch genau erklärt, warum die das nicht mehr wollen. Die pochen halt darauf, dass die Strava-Daten irgendwie die Daten ihrer Benutzer wären und die dürften nicht verwendet werden von anderen, aber das ist irgendwie alles Quatsch, weil es gibt so viele Dienste, die auch die mit Strava zusammenarbeiten, mhm. Und das macht irgendwie alles gar keinen Sinn. Und wer sich da mal reinlesen will, woran das jetzt genau liegt, da können wir mal diesen Link posten von DC Rainmaker, der das ein bisschen genauer aufgeschlüsselt hat.
Und ich finde das Argument auch, dass nicht Daten unserer User, das ist wirklich so völliger Schwachsinn, weil ich gestehe, ich muss das ja vorher erlauben. Weißt du, ich muss ja sagen, pass mal auf, hier, die haben die Erlaubnis, auf meine Daten zuzugreifen und das damit zu machen. Ja, also, wie soll man sagen? Und ich finde das als Argument sogar noch so ein bisschen perfider. Ne, weil sie denken ja dann, dass sie der Verwalter meiner Daten sind, was sie in mancher Hinsicht auch sind. Aber am Ende des Tages ist es ja immer noch so, dass wenn ich denen die Erlaubnis gebe, diese Daten zu nutzen, ja, dann ist das auch okay, dann habe ich mich ja damit einverstanden erklärt und dann heißt es ja nur, dass sie denken, ich bin zu blöd, meine Daten richtig zu verwalten oder richtig die richtigen Permissions da zu vergeben oder auch nicht. Ne? Also deswegen finde ich das alles ein bisschen problematisch. Ich glaube, Strava hat es mal wieder geschafft, sich noch weniger Freunde zu machen.
Ja, der Hintergrund ist wohl, dass ich habe das jetzt mal gerade so überflogen hier, dass Real Life da irgendwie so ein Social Feed, also ähnlich wie ein Strava auch hat, ausgerollt hat eine Woche, okay, bevor das alles passiert ist. Und das war so mit der Grund, was Strava irgendwie so völlig auf den Zeiger geht. Und ja, deswegen haben die da mal eben so das Kabel gezogen.
Ja, also so macht man sich ja keine Freunde. Also ich finde Strava im Moment immer noch alternativlos irgendwie. Also ich habe noch nichts gefunden, wo ich jetzt sagen würde, ach, das ist genauso schick und ist genauso schön. Aber ich habe so allgemein auch so ein bisschen den Eindruck, dass da so eine Müdigkeit dem gegenüber langsam entsteht. Ne? Und ich glaube, wenn da irgendwann in mittlerer oder ferner Zukunft einfach nochmal ein hübsches Mädchen auf dem Schulhof auftaucht, dann würde es mich nicht wundern, wenn da sehr, sehr schnell auch eine Fluktuation passiert.
Mhm.
Ja. Ich sehe das Mädchen noch nicht, aber oder den Jungen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da schon ein paar irgendwo sitzen und warten. Wäre vielleicht eine Chance für Garmin, mal wieder seine User mit etwas zu überzeugen, indem sie da etwas machen, was anders ist als bei anderen. Ne? Also über die Plattform.
Das wäre ja nicht allzu schwer. Die müssten ja einfach nur Features weglassen.
Ja. Ne? Also sozusagen, ne? Wenn sie es nicht über die Hardware die User bekommen, dann vielleicht über die Software oder ihr Portal oder so. Ja. Regen wir uns nicht auf. Ne, wir nutzen es einfach weiter und reden nicht drüber. Und das letzte Thema dann für heute, sollen wir es noch machen? Also ich weiß da überhaupt nichts drüber, um ehrlich zu sein. Also das hast du verbrochen. Hast es?
Können wir machen.
Ja, dann sag mal, also es ist eine große Erklärung, also es wird jetzt auch im E-Sport gedopt. Das ist, glaube ich, so grundsätzlich die Quintessenz.
E-Sport, also wer Swift macht, der betreibt quasi E-Sport. Ja, ihr gehört auch dazu. Es sind nicht einfach nur diese Daddler, die den ganzen Abend damit verbringen, irgendwelche hier Massive Multiplayer Online Games zu spielen, sondern auch die Swifter. Und jetzt gibt's halt Möglichkeiten und Wege, das ist wohl auch schon länger bekannt, diesen E-Sport-Bereich auch irgendwie zu hacken, also quasi die Daten zu verfälschen. Und damit irgendwie Leistungen vorzutäuschen, die man eigentlich gar nicht erbracht hat. Und das hat, wann war das? Irgendwie letzte Woche, da gab es die DEFCON, das ist irgendwie so eine
Aluhut-Konferenz.
Aluhut-Konferenz. Also es ist eine Konferenz, ja, aber da treffen sich mehr so Security-Experten und sprechen genau über sowas. Also irgendwelche Security Breaches in irgendwelchen Websites oder Diensten und so weiter. Und ja, da gab es jetzt halt zwei Typen, die haben sich mal mit Swift befasst und damit, wie man das Ganze verfälschen könnte. Und die haben einen Weg gefunden, und zwar haben die so ein kleines Gerät zusammengebastelt. Also es sieht aus wie so eine kleine Platine mit ein paar Chips drauf. Und die hängt sich in den Datenverkehr ein. Also dieser Chip, der sammelt quasi von allen Ant-Plus-Sendern. Also damit gehört zum Beispiel dein Leistungsmesser und dein Brustgurt und so weiter und Trittfrequenz, die hängen, also diese Daten, die werden ja alle irgendwie eingesammelt und an Swift normalerweise weitergeleitet. Und dieses Modul, was die beiden Typen da jetzt entwickelt haben, das hängt da jetzt quasi zwischen. Und das modifiziert dann so ein bisschen die Werte. Also zum Beispiel die Leistung, anstatt 150 Watt im Durchschnitt, die du da getreten hast, wird das dann irgendwie um ein Viertel angehoben auf auf 200 Watt oder irgendwie so ähnlich, ne?
Na, du könntest halt den Wert also den Wattwert, den du trittst, der also von deinem Sensor gemessen wird, auf mit jedem beliebigen Faktor multiplizieren, um ihn dann rauszuwerfen. Muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, ne? Also Faktor 30 wäre wahrscheinlich direkt sehr, sehr auffällig gewesen. Aber im Prinzip, wenn man das mit einem ordentlichen Faktor versieht, wie soll das dann auch auffallen?
Ja, ja. Und die anderen Werte, die werden halt nicht angetastet, ne? Also das sieht alles noch völlig authentisch aus. Und was ich auch ganz nett fand, und da kommt dieser E-Sport-Begriff dann wieder ein bisschen mehr zur Geltung, an diesem Modul, das die entwickelt haben, da kann man nämlich einen Xbox-Controller anschließen. Mhm. Und mit diesem Xbox-Controller kann man dann mal eben so on the fly die Werte verändern. Also während man dann jetzt beispielsweise auf dem Rad sitzt, möchte man ja nicht irgendwie eine Tastatur hacken und irgendwie 200 Watt eingeben, anstatt 150, die man gerade fährt, sondern man kann dann einfach mit dem Joypad irgendwie den Joystick nach oben bewegen und dann erhöht sich der Wert oder ähnliches, ne? Mhm. Also das macht das Ganze ein bisschen besser benutzbarer.
Mhm. Also die haben ja, man will ja einen Komfort beim Cheaten.
Genau. Ja, und das fand ich schon ganz nett. Und wie man sieht, also das geht durchaus und und ob das jetzt tatsächlich auch schon praktiziert wird in Wettkämpfen auf Swift. Also die beiden, die sagen, die hätten es natürlich nicht gemacht. Die hätten das ausprobiert auf Swift, aber diese Aufzeichnung nicht gespeichert, sondern direkt wieder gelöscht. Also von denen kann da nichts im Umlauf sein. Aber ja, mit ein bisschen technischem Know-how ist das garantiert möglich. Und tja, wird vielleicht auch schon gemacht. Oder wird in Zukunft gemacht, wenn Swift sich da nichts einfallen lässt?
Ja, klar. Also, aber das ist ja meine grundsätzliche Meinung, dass wo beschissen werden kann, bescheißt einer. Ja. Und da, wo am meisten mal rumspringt, wird auch am meisten beschissen. Ne? Also das ist ja immer mein großes Argument gegenüber Doping im Sport, ne? Oder wenn über die bösen Radsportler beschissen wird, ne, dann sage ich auch, oder dann ist das beste Argument, was ich immer finde, was man sagen kann, wo wird mehr Steuer hinterzogen, wo wenig Geld verdient wird oder wo viel Geld verdient wird? Und dann, ne, ist die meiste Antwort meistens sehr, sehr klar. Und dann ist auch das, und wo wird, also es wird mehr beschissen, wo mehr Geld im Spiel ist, und dann wird beim Fußball dann deutlich auch mehr beschissen im Vergleich zu zum Radsport, ne? Und auch wenn man im E-Sport, wenn da einer bescheißen kann und wenn da vielleicht auch noch Geld im Spiel ist. Ich weiß nicht, ob bei diesen E-Sports-Geschichten im Radsport irgendwie Swift und so weiter. Ich meine, klar, da hängen ja auch teilweise Profiverträge dran, ne? Also, ne, da gibt es ja ich glaube, gerade beim Frauen gab es schon zwei gecastete Fahrerinnen. Klar würde das relativ schnell auffallen, wenn die bei den ersten drei Rennen schon jeweils irgendwie nach der ersten Runde hinten rausfallen würden. Ne? Dann würden die sich auch überlegen, da stimmt etwas nicht. Aber wenn sonst bei den Rennen, wir haben ja hier auch sehr aktive Swifter, die auch in Teams fahren. Vielleicht weiß da jemand, ob da auch andere Geld mitverdienen. Ich weiß es nicht. Glaube ich eigentlich nicht, dass da nennenswerte oder signifikante Geldbeträge fließen oder geflossen sind. Aber aber wo beschissen werden will oder wer bescheißen will, wird immer irgendwo einen Weg finden. Aber dass jetzt da auch schon ankommt, Glückwunsch. Ich meine, andererseits, da haben sie vielleicht auch vorher schon genauso durch Doping beschissen, wie sie es sonst bei uns im normalen Sport auch gemacht oder immer am Straßensport gemacht haben.
Ja. Ja, Schuld ist, also wenn man da jetzt einen Schuldigen suchen wollen würde, dann müsste man wahrscheinlich die Protokollentwickler von Ant Plus und Bluetooth Smart im Würgegriff nehmen. Weil die haben sich zumindest über solche Sachen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Authentification überhaupt null Gedanken gemacht. Das gibt's einfach nicht. Mhm. Also sprich, die Daten, die lassen sich einfach so verändern. Und da muss man nicht erst aufwendig irgendwas entschlüsseln. Also wenn man solche Ebenen damit reingebracht hätte in dieses Protokoll, dann wäre das Ganze erheblich schwieriger. Das kommt vielleicht, wenn man jetzt mal so langsam das Problem erkannt hat, dann kommt das vielleicht irgendwann, aber das, bis sich das dann durchgesetzt hat, das dauert natürlich. Und vor allen Dingen, dann braucht man auch wieder neue Hardware, ne? Dann braucht man ja ganz neue Geräte, die auch diese neuen Protokolle sprechen. Hm. Also das ist erstmal eine Entwicklung, die man vielleicht in ein paar Jahren dann sehen kann.
Ja, und aber auch, ne, also mein Gott, dann denke ich mir auch, da haben die doch im Traum nicht dran gedacht, als sie das entwickelt haben, ganz zu Beginn, dass das vielleicht irgendwann mal eine Option ist, dass darüber Rennen gefahren werden und dass da jemand bescheißen will, sondern es sollte einfach nur ein netter Aspekt eines Trainings sein und nicht mehr und nicht weniger, gehe ich mal von aus.
Ne? Ja, aber das ist ja überall so, ne? Da werden irgendwie Geräte entwickelt und über solche Sachen, also das ist ja auch bei irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Software, Windows-Programme oder ähnliches entwickeln. Also über Security wird sich erst immer ganz zum Schluss Gedanken gemacht. Das ist ähnlich wie mit der Doku, also Dokumentation ist mal, naja, komm, interessiert mich gar keinen. Und genauso bei Security. Wir machen es nur, wenn wir es müssen.
Ja.
Und ja, genauso ist es hier auch passiert. Und jetzt hat man den Salat, wobei, ob das jetzt schon wirklich so eine große Nummer ist, ich weiß es nicht. Kommt drauf an, wie stark das schon missbraucht wird. Also das, was ich jetzt halt.
Naja, es ist ja zumindest dadurch der Zweifel gesät, ne? Also du kannst bei keiner Leistung jetzt mehr irgendwie sicher sein, ist das normal so gelaufen oder hat einer beschissen? Kannst einfach nicht mehr, ne?
Wobei momentan ist es natürlich noch ziemlich aufwendig. Also du musst dir da schon so ein Gerät da entwickeln und ich weiß nicht, ob es auch schon einfach nur per Software die Möglichkeit gibt, die Daten zu manipulieren, glaube ich eher nicht. Also hier ist schon so eine gewisse Hardware notwendig.
Mhm.
Und das ist natürlich nicht mal eben so gemacht. Aber ich denke mal, so in ein paar Monaten, da gibt es dann bestimmt kauffertige Lösungen, die man sich für ein paar Euro irgendwo in China bestellen kann und dann.
Ja, die wird dann einfach dazwischen gegangen und gut ist.
Ja, und das ganze Fahrt auf.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ach, nochmal am Ende schön gelacht. Das ist doch fein. Also, machen wir den Deckel drauf. Fürs nächste Mal kündigen wir schon mal an, haben wir nochmal wieder zwei Klamotten. Also da war es so, dass zumindest mir die Hose passte und dir nur das Trikot. Da werden wir drüber sprechen. Und dann gucken wir mal. Ne? Also würden uns freuen, wenn wir Rückmeldungen bekommen zu dem am Anfang angesprochenen Termin, ob da Leute haben, mit Lust haben, mit uns zu fahren. Und wenn ich bis dahin überhaupt noch hier unter uns weile. Und wie an dieser Stelle wie immer, der Dank an alle Unterstützer, die uns via PayPal etwas dazu kommen haben lassen, die uns via Patreon unterstützen, die uns auch sehr gerne via Amazon Sachen bestellen und unseren Link dafür benutzen, dass wir so da eine kleine Aufmerksamkeit von Amazon dann bekommen. Vielen Dank für das alles. Jeder auf seine Art und Weise. Wer nichts hat, der kann auch einen Kommentar. Ne, wer nichts hat, soll auch gar nichts geben. Ne, ansonsten über Kommentare freuen wir uns und auf dann hoffentlich bald und vielleicht auch gemeinsam auf dem Fahrrad. Und die Christian danke ich auch. Und den Flugzeugen, unseren Familien und Grüße an Oma und Opa.
Mach ich.
Ja.
Okay.
Ja, tschüss.
Alles klar. Danke, ciao.